Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 213. Heute mit Felix.
Wieder da.
Hallo.
Und Felix.
Hallo.
Und meiner einer. Heiße Milch mit Honig. Ich habe gar nichts gesagt, lustiges.
Sorry. Ich habe Hallo gesagt. Das muss reichen.
Immerhin. Ja, also ich bin völlig fertig. Wir können nicht so lange machen.
Warum bist du fertig? Erzähl doch mal.
Ja, so
erzähl nicht. Scheißegal. Ja, wir haben dafür andere interessante Themen dieses Mal.
Ja, sag mal.
Wir haben ein Blast from the Past. Und zwar haben wir ja zu einem Zeitpunkt X wurden wir darauf hingewiesen, dass wenn man unsere Seite mit Tor ansurft, also blog.binärgewitter.de, dass man dann ein Capture lösen muss oder 2 oder 20 oder so, wegen Cloudflare, weil wir irgendwie von Cloudflare gecached werden oder so. Ist glaube ich immer noch so, oder?
Ja, es ist immer noch so.
Jetzt ist es so, dass Cloudflare die Captures für Tor-Nutzer deaktiviert. Ist das nicht eine tolle Sache?
Das heißt, wir brauchen jetzt nicht mehr unseren Hidden Tor-Service, den du da eingerichtet hast.
CyberWar 62. Das ist einer der wichtigsten Tor-Services, die es immer noch gibt.
Den bloß keiner kennt.
Doch, ich habe das mal irgendwo hingeschrieben.
Ja, bestimmt. Ja, genau. Irgendwo hast du es hingeschrieben. Irgendwo in dieses Internet und deswegen findet man es jetzt auch nicht.
Genau. CyberWar. Verlinkt das mal in den Shownotes, dann findet man das vielleicht irgendwann
damit,
wieder.
Falls du auf die Seite kommen willst aus dem Tor, du erst auf diese Seite kommen musst, damit du weißt, wie du aus dem Tor auf diese Seite kommst.
Hm, ich sehe kein Problem. ich finde es jetzt, CyberWar 62 war es, glaube ich.
Ich weiß nicht, du hast es, glaube ich, in unser Git irgendwo geschrieben.
Ja, ja. Na, ich habe es da auch in meine Config drin, weil ich ziehe die ja die ganze Zeit um. Also ich habe das jetzt schon, keine Ahnung, ist auf dem zweiten oder auf dem dritten VPS jetzt gelandet.
Ah, okay.
Und es wird halt immer umgezogen, das heißt, es wird es für immer geben.
Okay.
Und ich finde das in Ordnung.
Warum ziehst du so oft um?
Nur halt VPS umziehen, so wie man es halt macht.
Macht man das so?
Macht man das?
Ich weiß nicht, ziehst du deine Computer nicht ab und zu mal um?
Nee.
Zieht ihr überhaupt, was seid ihr für Nerds? Das Warum? Muss ab und zu gemacht werden. Ab und zu kauft man sich einen neuen Computer, weil der alte zu teuer geworden ist.
Aber den alten behält man einfach.
Yep. Okay, guter Punkt. Nee, dann brauchen wir natürlich nichts, vollkommen bescheuert. Einfach auch nie wieder updaten, dann hat man auch keine Probleme mit den Problemen.
Ja, durch Ignoranz dann.
Das läuft dann einfach.
Ja, das stimmt natürlich. Das silly me. Ja, nee, also ab und zu zieht man Computer um, aber dadurch, dass ja alle Konfigurationen Nixos-Konfiguration ist, geht es auch alles total easy. Wollte ich nur mal gesagt haben.
Hm. Voll gut.
Ja. Gut. macht mal ab. Genau, das ist Blast from the Past, das heißt, man kann es jetzt einfach auf blog.binärgewitter.de gehen und dort bekommt man dann hoffentlich viel weniger Captures zu lösen. Und das ist doch eine super Sache, oder?
Sehr gut.
Ja,
für die.
Ein Problem hat sich von selber erledigt. Das ist
Enterprise Rating nennt sich das Ganze.
Ja, das können wir auch super gut. Ja.
Ja, wir können Sachen auswarten. Zum Beispiel das Pad, was wir immer noch nicht umgezogen haben. Das ist auch echt.
Ja, die Änderungen bei den Pads sind ja auch erst.
Änderungen bei den Pads ist halt schon.
Sind ja auch erst beim 1.11. Noch haben wir keinen 1.11.
Stimmt, da haben wir ja noch locker 7 Tage oder so. Nee, mehr noch.
Das ist noch mehr als eine Woche. Das muss reichen.
Das reicht also noch für mindestens eine Sendung.
Mhm. Ach so, genau. Ein anderen Blast, den ziehe ich jetzt nach vorne. Und zwar, wo ist es? Es gibt wieder ein, also ich habe das TZ Announce Newsletter abonniert.
Ja.
Und dort ist mir Folgendes aufgefallen. Also ich will es einfach nur mal ansprechen, dass es ein tolles, eins der besten Newsletter ist, weil es gibt quasi monatliches Newsletter über Weltgeschehen und alle Sachen, die ihr noch nie quasi gewusst habt, dass ihr es jetzt wissen müsst. Ja. Und zwar, Volgograd hat die Zeitzone von +3 auf +4 umgezogen. Scheiße, das heißt, wir sind jetzt weiter weg.
Heißt das, wir sind jetzt
zeitlich gesehen
extra konform, weil wir später senden?
Ja.
Ja.
Nice.
Genau.
Das ist super, oder? Mhm. Haben wir nochmal Glück gehabt.
Während es in Deutschland ja noch quasi 20 Uhr ist, ist es in Wolgograd definitiv schon nach 20
0 Uhr.
Das ist total gut.
0 Uhr ist es da jetzt. Plus 2? Nee, was sind wir jetzt gerade plus?
Na, wir sind jetzt, also wenn die UTC nimmt, sind wir gerade plus 2.
Okay, ja, dann sind wir jetzt, genau, dann sind wir 22 Uhr. Perfekt.
Ja.
Toll. Wunderbar, haben wir diese Probleme alle wieder gelöst. Außer es kommt dieses Sommerzeit-Ding, dann müssen wir aufpassen. Das könnte sein, dass es dann für immer...
Wir sind ja immer noch in der Sommerzeit.
Ach so, nee, das heißt, es ist alles in Ordnung. Da kann uns nichts mehr passieren.
Nee, das kommt erst übernächstes Wochenende, stimmt, oder? Ja, genau. Also 27, 28 müsste umgestellt werden.
Hm. Und dann noch einmal und dann nie wieder.
Nee, dann noch mindestens zweimal.
Was?
Also insgesamt noch dreimal.
Was? Echt? So oft noch?
Ja.
Wann wollen wir umziehen? In die Sommerzeit?
Also aufhören wollen wir damit dann im Oktober nächsten Jahres. Dann haben wir Winterzeit wieder und dann bleibt alles so.
Ja, das heißt jetzt einmal noch, dann noch einmal umstellen dann, und dann einmal nicht umstellen oder doch umstellen.
Doch umstellen, genau.
Nee. Das wissen wir noch nicht. Das werden wir dann sehen. Das werden uns die Götter der TZ Announce dann sagen, wie sich das geändert hat
für uns. Können wir nicht einfach beide Zeitzonen behalten?
Nein. Dann müssen wir halt nicht nie wieder
in einer anderen Zeitzone leben.
Das ist nicht meine Zeitzone. Das ist vielleicht deine Zeitzone, aber ich bin immer noch in der Winterzeit.
Und vor allem, was macht die Schweiz? Wird ja viel interessanter.
Ich glaube, die passen sich an, was auch immer.
Ja, ich glaube auch. Ja,
aber an was? An Frankreich, an Italien, an Deutschland,
an Österreich, alle drei.
An die EU?
An die EU.
Die EU gibt es als Zeitzone dann nicht mehr.
Sondern?
Es kann jeder sein eigenes Ding machen.
Ach echt? Wie machen sie es denn garantiert? Jetzt haben sie doch alle gerade die gleiche.
Nein, also.
Aber doch, in Spanien
Großbritannien hat eine andere.
Ja, was ja wohl nicht die fucking EU ist mehr.
Schon noch.
Bald. Nicht mehr.
Portugal hat zum Beispiel eine andere. Also, wir haben drei Zeitzonen, glaube ich, gerade.
Ja, siehst du, das ist auch scheißegal. Ja. Aber dann stellt sich auch die Frage nicht.
Oder? Doch, und danach kann es sein, dass Frankreich und Deutschland und Dänemark und Polen und Österreich unterschiedliche Zeitzonen haben.
Also, ich wäre ja dann dafür, dass wir irgendwas so in der Ende Mitte machen, so irgendwie halt so um eine halbe Stunde verschoben oder so.
Ja, so wie in Indien einfach. Hast einfach so eine halbe Stunde später.
Ja, oder
viel lustiger ist, wenn es Dreiviertel ist oder sowas.
Ja, oder so, Dreiviertel.
Völlig Obskures.
So, wir haben den Euro geschafft, aber das Zeitzone-Ding, das haben wir leider jetzt nicht mehr. Tja, schade, keine Ahnung, wie spät es gerade ist irgendwo.
Und vor allem, in jeder fucking Sendung haben wir dieses Thema. Das ist auch so ein
Zeit ist ein wunderbares Thema.
Ja.
Besonders, wenn man nicht gegen Zeit coden muss. Dann ist quasi automatisch super. Genau, zu den Zeitzonenveränderungen, zum Beispiel Fidschi, dass sich was in den Fidschi-Inseln geändert hat, in Chile, Macau, hat sich die Vergangenheit, die Zeitvergangenheit geändert, gibt es jetzt auch Changes in Code. Und da gibt es ganz viele tolle Sachen, die ich mir aber alle nicht durchgelesen habe.
Okay.
Wunderbar.
Sehr schön.
Wunderbar. Und unten sogar Signaturen, alles total sauber.
Ja. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Eins der schönsten Newsletter, kann ich nur empfehlen.
Sehr schön, werde ich mir auch mal abonnieren, ist eigentlich ganz nett.
Das ist super, wirklich. Plus eins und Like von mir. Ich würde es auch liken auf Plus eins und auf Google Plus, aber es geht leider nicht mehr
auf jetzt. Google Plus, ja, dann machen wir hier doch gleich die Überleitung zum Toten der Woche.
Das war eine wunderbare Überleitung, ja. Oder?
Wunderbar, und zwar Google Plus ist tot. Warum? Irgendwie haben sie wohl Daten verloren und dann haben sie gesagt, ja, lol, benutzt niemand mehr.
Bullshit, dieses Daten verloren war übrigens so, wir machen es zu, weil wir haben Daten verloren. Nicht, weil es einfach immer scheiße war, sondern nur, weil wir einmal eine API offen hatten, wo quasi jemand die hätte falsch benutzen können. Das war quasi die Aussage. Und das ist natürlich so,
genau,
es ist schon klar. Ihr wollt überhaupt nicht von irgendwas ablenken oder so.
Es klingt
schon wieder.
Genau, es klingt sehr nach Ausrede. Und sie haben das halt dann einfach hergenommen und gesagt, ja.
Deswegen.
Finden wir gut. Da haben wir einen Grund, das zuzumachen.
Endlich.
Und
weg damit. Haben einen Grund gefunden.
Ja, genau. Die haben bestimmt die letzten 6 Monate oder so nur damit verbracht, irgendwie einen guten Grund zu finden, der einigermaßen legitim ist, um zu sagen, ja, wir wollen das jetzt doch nicht mehr maintain, weil es wird eh nichts, es benutzt eh niemand.
Was ist für Endkunden, ne? Das ist ja irgendwie immer.
Ja.
Ich weiß nicht, wer es danach noch benutzen soll, außer Leute, aber
Business-Nutzer, dein eigenes Facebook in der Firma, was Google Plus dann heißt, vielleicht.
Aha.
Keine Ahnung, ja,
was man da, ich hab's gerade, dass das irgendjemand macht.
Das, man weiß es nicht genau.
Also keine Ahnung, wir haben sowas, aber ich, ja, benutzt halt auch
niemand. Habt ihr sowas? Habt ihr ja. Google Plus intern?
Wir haben Google Plus intern und es benutzt halt auch echt? Niemand wirklich.
Das ist ja lustig.
Das ist echt, also keine Ahnung, was.
Habt ihr auch so ein internes Google Drive und so?
Ja, ja, wir haben irgendwie unseren ganzen Kram, irgendwie Mail und Kalender und Shit von Microsoft irgendwie zu Google migriert. Warum, weiß ich nicht so genau, aber haben sie gemacht.
Also, geht ist jetzt wohl. Anders auf jeden Fall.
Ja, genau, ist jetzt okay. Halt, kannst du jetzt halt Gmail und Google Drive und so benutzen.
Okay, lustig.
Also, ich find's nicht das unbedingt schlechter als das Zeug, was du von Microsoft bekommst mit ActiveSync und Scheiß.
Das ist scheiß Müll einfach.
Ist halt,
also das wissen auch alle, dass es kacke ist, aber das ist halt so lange schon in den Firmen gewesen und wenn ihr geschafft habt, da wegzumigrieren, dann schon eine gute Sache.
Tja, dafür liegt's jetzt bei Google.
Tja, so ist halt. Und ihr habt Google Plus, im Gegensatz zu den ganzen Normalos, die haben jetzt leider kein Google Plus mehr. Wie ja, ich zum Beispiel, ich habe Google Plus benutzt, ich fand das nice.
Ja, ich habe das auch mal benutzt, damals. Vor.
Also ich habe da nichts gepostet und so nur gelogt, aber da gab's einen Typen, der war echt lustig. Und ich hoffe, der migriert seine Lustigkeit irgendwo anders hin. Mhm. Aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ja, eigentlich geht's ja auch gar nicht um die Plattform selber für mich, sondern es geht ja immer nur darum.
Um die Leute.
Was die Leute dafür lustigen Shit posten. Weil meistens sind es eh nur irgendwelche Links auf irgendwelche News oder auf irgendwelche anderen Sachen.
Mhm. Naja. Tja. Dann ziehe ich hier die News mal hoch von Facebook. Auch Facebook, auch so ein Social Media Ding, was Leute wohl benutzen.
Ah, die machen das jetzt auch zu, oder?
Genau,
die hatten auch einen Bug und deswegen müssen sie jetzt schließen.
Genau, die haben irgendwie auch so theoretisch 90 Millionen User-Daten verloren oder irgend sowas. Durch so ein View-As-Feature, wo man halt so ein Entwicklungsfeature, wo man halt als Entwickler hingeht und sagt, ich möchte jetzt die Seite als User X ansehen,
ja.
Was eigentlich ganz cool ist zum Entwickeln. Unpraktisch ist, wenn das dann irgendwie mehr als nur berechtigte Entwickler benutzen können.
Zum Beispiel alle Benutzer, die du das sehen würdest dann, oder?
Ja, irgendwie so. Also ziemlich alle konnten das machen. Facebook sagt, ja, vermutlich, ja.
Eher unpraktisch.
Vermutlich hat niemand wirklich irgendwie Daten drüber abgezogen, aber irgendwie so potenziell sind halt so 90 Millionen User affected.
Ja, und jetzt schließen die dann auch wieder zum 1.11. oder so.
Genau, wir hoffen, dass der auch irgendwie bald. Wer weiß das schon so genau?
Keiner weiß es. Okay, das ist auch super. Dann haben wir schon zwei soziale Netzwerke weg. Genau. Was muss jetzt noch weg? Twitter? Können die nicht auch irgendwie Leute verlieren oder so? Irgendwas. Ja. Und dann schließen.
Genau, und dann müssen alle zu Mastodon migrieren.
Ja. Können sie denn auf Mastodon twittern?
Genau, das können sie auf Mastodon twittern.
Ja.
Und Facebook. Das
hat Felix heute Morgen auch schon gemacht, oder vorhin.
Wer hat das gemacht? Welche Felix?
Der hat von
ich habe schon gedacht, ich habe irgendwas gemacht, auszusehen dort.
Nee.
Ich habe auf Mastodon einen Bot, was ganz cool ist. Aha. Der twittert alle Events im Check. Und der twittert auch nach Facebook und der twittert nach ISC. Das finde ich nice. Das ist über Matrix.
Über Matrix.
Und das hat auch direkt funktioniert, nachdem man quasi auf Matrix sein eigenes ISC-Passwort eingibt, was ein bisschen an der Sache vorbeigeht, aber ist ja auch scheißegal. Ja, das finde ich ganz nice.
Nice.
Ja? Genau. Und jetzt auch auf der twittert auch nach Twitter. Nachdem das irgendwie 2 Monate gebraucht hat, bis dieser scheiß Developer-Account durchgeht. Weil die haben jetzt, wenn du in Facebook ein Developer sein willst, dann musst du dich erstmal freischalten lassen und dafür musst du zeigen, dass du kein russischer Troll bist oder so. Und das dauert dann halt einfach mal seine Zeit.
Das, obwohl du aus Volgograd kommst.
Deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange gedauert.
Vielleicht, weil du ein russischer Troll bist.
Das ist okay.
Kann das passieren,
ganz ja. Nice. Kann passieren, aber dann war es in Ordnung von der Zeit her. Ging es eigentlich relativ zackig. Mit meinen 250.000 Accounts.
Tja.
Ja, das genau.
Dann.
Was, wär's noch Tote der Woche?
Genau.
Ja, kommen wir zu den traurigen Geschichten.
Ach, scheiße.
Paul Allen.
Wer ist es?
Mr. Microsoft.
Das ist der Mr. Bill, Microsoft? Genau. Ich hab gedacht, Bill Gates war Mr. Microsoft.
Das ist der Bill Gates.
Ja, es gehört immer, ja. Wie bei Apple gehören halt mehrere immer dazu, ne? Mindestens zwei.
Okay.
Ah. Und das war quasi der andere.
Genau. Das ist der zweite Mr. Microsoft, der damals mit Bill Gates irgendwie Microsoft gegründet hat.
Mhm.
Und der ist jetzt irgendwie mit 65 Jahren an Krebs gestorben.
Ach, scheiße. Okay, machen wir weiter lustige Sachen. Das war ja schon echt
genau.
Traurig. Flatter! Erzähl mir mehr von Flatter. Das ist bestimmt eine sehr lustige Geschichte.
Oh, lustige Dinge. Genau, wir sind jetzt, irgendwie sind wir jetzt bei der Flatter Beta. Ich habe uns da
sind mal, wir das?
Ja, wir sind jetzt da dabei. Und ich hätte irgendwo hätte ich jetzt so Talking Points. Ihr könnt uns jetzt Geld über Flatter reinwerfen oder so. Oder auch nicht. Macht, was ihr wollt.
Macht, was ihr wollt.
Genau, das wollte ich nur mal erwähnen.
Aber wir sind jetzt auch viel interessanter wieder bei Libera Pay.
Ja, irgendwie so. Also zumindest die Leute, die ein Stripe-Account sich angelegt haben und connected haben und oder ein PayPal-Account, geht das wohl wieder. Also dieses Libera Pay gibt's noch, es funktioniert irgendwie noch.
Genau, sie haben so ein Status-Update geschrieben, das haben wir auch verlinkt.
Mhm.
Und was halt ein bisschen schade ist, dieses Team-Feature, was halt sehr praktisch war für uns, weil wir da halt einfach ein Team anlegen konnten und sagen konnten, ja, und das Geld, was ihr spendet, wird gleich automatisch verteilt. Das gibt's jetzt irgendwie in der Form nicht mehr. Es wird jetzt einfach gewürfelt.
Ja, also wird es wirklich gewürfelt oder wird das
Round-Robin genau, also vergeben? Die Sache ist, vorher haben sie wirklich, hast du gesagt, du willst so und so viel Wochen was spenden. Und dann konnten sie das auch so machen durch diese neuen Zahlungsanbieter, die das halt nicht unterstützen. Müssen sie jetzt das Geld auf einmal transferieren. Das heißt also, jemand sagt, okay, er will 5 Wochen lang 1 Euro spenden, dann ist das jetzt 5 Euro und die werden direkt gleich transferiert. Und dadurch, dass es direkt gleich transferiert wird, kann man auch nur von einer Person zu einer Person was machen. Das heißt also, Libera Pay würde dann hingehen und einem aus dem Team nehmen und denen die 5 Euro geben.
Dem, der nächste, am wenigsten der spendet, Geld bekommen hat? Oder
nee, der jetzt? Nächste, der gespendet hat, da wird das halt dann wieder, wird halt wieder geguckt, okay, der erste war jetzt dran, dann kriegt der nächste was, der kriegt wieder der nächste was und so weiter und so fort. Und sie versuchen das so zu machen, dass es ungefähr gleich verteilt ist. Aber es ist natürlich nicht mehr ganz so schön gleich verteilt wie vorher. Vorher hatten wir wirklich
durch 3.
Ja.
Oder 4. Anteile oder sowas.
Ja. Es war dann halt nur centweise unterschiedlich, ja, dass mal einer 2, 3, 4, 5, 6 Cent weniger hatte als der andere, aber sonst war es halt relativ schön verteilt. Jetzt ist es dadurch, dass halt die anderen Zahlungsanbieter das so nicht unterstützen, mussten sie da einiges umstricken und das ist die einzige Lösung, mit der sie zurzeit, ja, die zurzeit machbar ist, sozusagen.
Okay.
Ja, also besser als nix, aber nicht mehr ganz so schön wie vorher.
Das stimmt. Davor war es schon cooler. Aber besser als Flatter, oder? Wie ist das? Wie ist jetzt Flatter gerade? Was ist deren Ding?
Also Flatter hat halt das Problem, dass du, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Zahlungsanbietern Stripe, weil bei PayPal ist es so, wenn du es abbuchst, musst du ja auch nichts bezahlen. Bei Flatter ist es so, ich habe jetzt mal $40 da rausgeholt, die sich so angesammelt hatten jetzt auf unserem Account. Und da hat die Bank halt gleich 10 Euro nochmal extra dafür berechnet, dass du eine Ausgangsüberweisung kriegst. Und dann lohnt sich das halt nicht.
Ja.
Also wenn du erst einen schlechten Umrechnungskurs hast, dann zahlen sie dir noch Auslandsgebühren, ziehen sie noch ab irgendwie. Und dann nochmal, dass du eine Auslandsüberweisung kriegst, nochmal 10 Euro, ist halt irgendwie, ja, macht halt keinen Sinn. Also zumindest nicht für 10, 20, 30, 40 Euro. Da musst du halt dann wirklich schon einfach viel Geld bei Flatter einsammeln, dass du dir das da aus dem System halt noch rausholen willst, weil das in SEPA-Raum zu transferieren. Oder du hast ein amerikanisches Konto, aber jetzt für uns europäische Nutzer ist das Angebot halt schlechter geworden als vorher.
Ja. Okay. Alles klar, aber da kann man uns theoretisch auch Geld geben.
Genau.
Wenn man das denn wollte.
Aber es ist halt irgendwie, also ganz ehrlich, PayPal ist halt auch nur so mäßig geil, weil die halt in der Vergangenheit schon mehrfach dadurch aufgefallen sind, dass einfach irgendwelche Konten mal zugemacht haben und gesagt haben, ja, ups.
Mhm.
Aus, genau. weil sie das halt einfach können, weil sie nur
gegen
so eine...
Gegen unsere...
Ja, genau. Gegen AGB
ausgedachten Regeln gerade.
Ja, genau. Und sie sind halt keine richtige Bank. Sie sind irgendwie so eine komische Pseudobank, glaube ich. Und darum können sie sich so einen Blödsinn halt auch irgendwie erlauben und sagen, ja, ups,
tja,
tut uns echt leid. Ja, das ist voll schade um dein Geld, ist jetzt eingefroren und du musst jetzt irgendwie das Todeszertifikat deines Onkel dritten Grades einschicken, um zu beweisen, dass du bist und dann bekommst du vielleicht dein Geld wieder. Und Support haben wir gar keins. Ich weiß nicht, wie es mit Stripe aussieht. Da habe ich mich noch gar nicht damit beschäftigt.
Ich habe jetzt gerade einen Account angelegt. Ich werde das dann mal ausprobieren. Ja. Aber mehr können wir dazu auch nicht sagen. Genau. Wer uns was spenden will, der soll es gerne entweder über Liberapay machen oder wir haben ja seit kurzem auf der Webseite auch eine IBAN veröffentlicht und da haben jetzt auch schon ein paar Hörer einen Dauerauftrag eingerichtet. Also vielen Dank schon mal dafür. Das ist wirklich die für uns billigste Methode, weil wir dann nicht nochmal an irgendwelche Zahlungsanbieter
und es halt,
Geld verlieren.
Und das es, ist halt, ja, es schade. Fällt halt direkt auf dem Konto an und fertig.
Genau.
Ohne dass
irgendwie... Wie gesagt, bei Liberapay haben wir einfach noch, weil es halt verteilt über die ganzen Mitglieder, ist es halt immer noch für mich am einfachsten, weil ich dann nicht irgendwann hingehen muss und sagen, komm, wir machen jetzt eine große Party zusammen oder ich verteile das Geld irgendwie hier mal, wenn wir uns dann mal wieder konspirativ irgendwo treffen. Ja, komm, du kriegst noch 20 Euro. Oh, du kriegst noch 30.
Hey, 20 Euro.
Ja. Dann ist das halt immer noch am einfachsten.
Mhm.
Aber das wären so die Alternativen, die ihr machen könnt. Ansonsten könnt ihr euch natürlich, wenn ihr eh bei Flutter seid, euch das nochmal angucken. Aber ich fand das halt sehr schmerzvoll, als ich da letztens das Geld rausgezogen habe. Das bisschen, was das halt angefallen ist.
Tut
und
weh.
Und vor allem kommt erst das Geld an. Ja, und dann hast du einen Tag später nochmal, ach ja, übrigens, wir ziehen hier noch 10 Euro ab.
Was?
Ey. Und vor allem,
nicht okay. Kannst du,
was wäre jetzt gewesen, wenn es weniger als 10 Euro.
Ja, das habe ich mich...
Also, hättest du noch Geld bezahlt?
Na, natürlich hättest du Geld bezahlt. Also, hast du Geld dafür bezahlt? Ja, ja.
Also, weil...
10 Euro ab pro Auslandsüberweisung, die du kriegst.
Bei mir war
wenn
das
du
jetzt so...
Wenn du 9 Euro kriegst, dann kriegst ist es Minus.
Ja. Okay. Bei mir haben sie das ja direkt von der... direkt abgebucht von der... vom Betrag, den sie mir überwiesen haben. Und nicht so im Nachhinein, sondern so direkt so, ja, du bekommst nur irgendwie... die 25 Euro abzüglich den 10 Euro, die wir hier für keine Ahnung was einsacken.
Ja.
Was schon nicht so ganz okay ist.
Nicht okay.
Also nicht okay.
Gut. Also das ist so zu viel, weiß ich nicht, Talking Points zu Flutter, hast du noch ein paar?
ich finde leider gerade den Link nicht, darum tja.
Okay.
Aber da steht bestimmt drin, dass sie toll sind und dass es gut ist für Creator und also, ja.
Beste Sache, wo gibt's?
Mal schauen.
War auch so ein super Konzept und ich fand Flutter auch, weiß ich nicht, 10 Jahre lang oder wie lange gab's es sehr gut, aber.
Bis es halt scheiße geworden ist, war's gut.
Ja, es ist halt irgendwie nicht mehr so für auf den europäischen Raum ausgelegt. Genau. Es ist halt mehr so auf den amerikanischen Raum, genauso wie, auch Patreon und so. Und das ist halt für uns eher so, naja.
Ja.
Tja. Auf jeden Fall wollen sie da irgendwas für Podcasts machen. Wir werden mal sehen, was da draus wird oder ob da überhaupt was noch draus wird oder ob sie vielleicht gerade so ein Feature, wo das Geld automatisch verteilt wird unter den Mitgliedern und so, das wäre halt schon irgendwie nice, wenn sie sowas bauen würden, aber
das... Wenn sie wieder das bauen, was es schon mal gab für uns.
Genau.
Bei Liberapay.
Danach sieht's irgendwie auch nicht aus und wenn es dann irgendwie noch nur in US-Dollar ist, ist es halt für uns eher unpraktisch.
Shit.
Genau.
Gut, machen wir weiter.
Machen wir weiter. Herr Oktoberfest
bleiben
ist immer noch?
Genau, wir bleiben immer noch bei uns sozusagen.
Genau.
In der eigenen Suppe, aber komm, wir machen mal schnell.
Ich mach mal schnell, genau.
Ist noch?
Oktoberfest ist noch und wir haben einen coolen Pull-Request bekommen, der Tuxflo, glaube ich. Genau, der Tuxflo hat, endlich mal den Issue gefixt, dass wir SVG-Logos haben. Das heißt, unsere Logos sollten jetzt auch schön skalieren.
Okay.
Also ein Plus eins und Like von uns. Oder zumindest von mir.
Genau. Ja. Von dir ganz persönlich kriegt er
genau
ein T-Shirt von Hacktoberfest.
Nee.
Nee.
Okay. Ich habe keine Hacktoberfest-T-Shirts übrig.
Was? Aber du kriegst doch bestimmt eins.
Ja, bestimmt eins, ja, aber...
Schon durch die drei Pull-Requests, die er bei Binäge wieder gemacht hat.
Fünf.
Ups.
Habe ich? Guck mal nach, wie viel jetzt.
Viel zu viele.
Ja. Ich habe gerade mal bei mir geschaut, ich habe gerade 10. 10 Pull-Requests.
Gerade 10. Lass mich.
Aber... Ja, also die ersten 5 waren quasi Tag 1 und dann, ja, dann halt nur noch so,
ja,
wo ich halt Sachen hatte.
Das habe ich irgendwie auch so gemacht. Aber ich...
Kann man denn von anderen Leuten das sehen irgendwie?
Ich glaube schon, weil du hast ja diese...
diese eine Webseite, ja.
Ja, ja.
Aber bei mir ist die weiß, wenn ich der...
Stats, also wenn du den Usernamen weißt, kannst du das, glaube ich... Ich habe 8 von 5. Nee,
ist bei mir immer alles weiß.
Kannst du nicht stats slash und dann username?
Ja, habe ich gerade ausprobiert. Ah. Aber das scheint bei mir nicht zu funktionieren. Hm. Kannst ja slash macfoo ausprobieren. Hört auch heute wieder zu.
Nee, ich finde genau. 10 von 5. Also bei mir geht das.
Echt? Ja. Ah, dann habe ich deinen Namen falsch geschrieben wahrscheinlich, oder?
Mit, you're holding it wrong. Genau, mit 4 I.
Was?
Ja.
Felix. So.
Ja, genau.
Halt nicht Felix. Das ist blöd, ich habe gerade Leadname.
Ja, nee. Also den habe ich zwar auch, aber das ist kein User-Account, sondern eine Organisation.
Ah, das ist natürlich verloren.
Hm.
Ah, du hast einfach Contributions an deinen eigenen Shit gemacht. Oh, Junge. Dafür kommst du in die Hölle.
Ja.
Pull-Quest-Hölle. Subscriber.
Ah, das ist okay.
Bestimmt über welchen Piraterie-Shit schon wieder hier.
Ja, das ist okay.
Gut.
Okay.
Wunderbar. Dann verkauft doch mal eure eigenen persönlichen Daten, weil das ist doch total gut.
Ha, übrigens, apropos Google. Google hat jetzt eine neue tolle Idee, wie quasi, wie sie es wieder hinbekommen, dass Leute mehr Werbung sehen oder mehr Werbung anklicken und mehr quasi Informationen verkauft werden können, trotz GDPR. Yeah. Und zwar nennen sie das Ganze Funding Choices. Und Funding Choices ist ein easy-to-use messaging tool that can help you comply with EU General Data Protection Regulation and recover lost revenue from ad-blocking users. Genau. Und zwar geht es hier darum, dass du den, dass du deinen Nutzern quasi so ein Arschloch-Banner gibst, wenn sie mit einem Adblocker raufgehen. Und sagst ihnen, ja, übrigens, ihr könntet hier Werbung sehen. Und dann könnt ihr Leute sagen, ja, wir wollen deine Website unterstützen, aber wir wollen keine Werbung sehen, dann kannst du quasi deren Daten verkaufen. So, meine kurze Zusammenfassung, ich glaube, das ist vollkommener Quatsch. Es sind auch nur irgendwie 5 Slides, so 5 Google-Slides. Genau, man kann quasi die Leute dazu bringen, vielleicht doch den Adblocker zu deaktivieren oder halt ihre Daten anders zu verdingen. Aber ich glaube, ich hatte da noch einen anderen Link, vielleicht war es noch was anderes. Genau, Funding Choices von Google, um deinen Adblocker dich zu überzeugen, dass du doch bitte nicht mehr adblockst.
Google verstehe ich nicht.
Was habe ich davon?
Wenn ich das hast davon gar nichts. Ich glaube, es war ein anderes.
Okay.
Genau, aber das war dieses Adblocker, diese Adblocker, also es ist quasi so ein Adblocker-Blocker, den du oft vor deine Webseite machen kannst. Nur von Google, genau. Und zwar, ich glaube aber, mich erinnert zu haben, ich glaube, ich muss das nochmal nachlesen. Ist auch schon wieder viel zu lange her, wo das rauskam. Ist bestimmt schon wieder 3 Wochen her oder so.
Ja, du, ja. Wenn ihr so selten da seid und Sendung macht.
Tja.
Genau. Ja, das tut mir leid. Genau, das Funding Choices von Google Plus. Was haben wir jetzt? Flatkill?
Flatkill. Ja. Ihr kennt ja alle die Flatpackers. Genau. Flatpak? Flatpak. Das komische, das neue Hipster-Paketier,
naja,
das so
neu. Betriebssystem neu in der Box.
Nee, nee, Debian-Pakete für Hipster oder so. Würde ich jetzt mal zusammenfassen.
Nee.
Na. Was? Doch.
Ist es nee, wieso für nicht? Debian-Pakete für Hipster? Naja, also genau, du willst neuere Sachen auf deinem System haben und es gibt halt keine Pakete für dein eigenes System. Dann gibt's sie vielleicht als Flatpak und ein paar Sachen werden halt darüber distribuiert. Ist halt für Entwickler einfacher, weil sie nicht 10.000 Paketierer sich suchen müssen und anpassen müssen, sondern es quasi nur noch an dieses Flatpak-System dran machen müssen.
Und, genau, Flatpak dann halt und wie hieß das andre? Da gab's doch nochmal ungefähr drei. Genau,
Snap gibt's und AppImage.
App genau.
Also, AppImage gibt's auch noch.
Ja.
Genau, du musst.
Ihr könnt auch die letzte Radio Tux-Sendung dazu hören, da ist es auch nochmal, also da habe ich mit dem Entwickler von AppImage geredet. Wir haben so ein bisschen über was müsste beim Linux-Desktop passieren, dass es so ein bisschen anders wird. Da ging es zumindest nochmal um AppImage, um Flatpak, war auch auf der Konferenz, auf der ich letztens war, ein großes Thema, kann ich auch nochmal den Link in die Shownotes schmeißen oder das Video dazu. Da wird auch nochmal die Architektur hinter Flatpak erklärt. Also das war von der All Systems Go. Da erklärt einer der Entwickler, wie das so aufgebaut ist und alles. Ja, aber das Ding hat ein Problem.
Genau, also
erzähl mir
mehr. Es hat halt mehrere Probleme. Also eines der Probleme ist, also was sie eigentlich ganz cool gemacht haben, haben sie gesagt so, ja, man bekommt so eine Sandbox dazu. Das Problem ist, die meisten der Applikationen ignorieren die Sandbox völlig, indem sie halt einfach mehr oder weniger in der Config sagen, ja, Sandbox ist ganz schön, aber ich hätte jetzt trotzdem gerne mal irgendwie Rechte auf das ganze Filesystem zu schreiben und auf alles zuzugreifen und so. Und damit ist die Sandbox, die eigentlich ganz praktisch wäre, halt eigentlich überall bei zumindest bei den meisten großen Paketen einfach disabled. Also er listet da auch ein paar Dinge auf. Es ist dann so irgendwie GIMP, Visual Studio Code, Inkscape,
ja, Steam, Audacity,
VLC. Das ist halt überall ausgeschaltet. Das ist halt so.
Ja, es ist. Du willst es auch so haben. Also ich meine, wenn ich jetzt Audio-Files und Video-Files und Bilder bearbeite, will ich ja das auch mit meinem eigenen Filesystem interagieren.
Was?
Will ja nicht in
was
der
bist
Sandbox
du denn, verrückter Freak?
Ja, yes. Das ist halt total krass. Oder ich will nicht meine Audio-Files erst in die Sandbox kopieren, damit ich sie da aufmachen kann, damit ich sie da bearbeiten kann, um sie dann hinterher irgendwie wieder anders aus der Sandbox rauszukrepeln.
Ja, aber warum?
Natürlich totaler Scheiß. Also,
dann ist die Sandbox halt pointless.
Nee, das stimmt nicht. Du musst quasi die Möglichkeit bekommen, die Rechte so granular verteilen zu können. Ich meine, Google auf deinem Handy funktioniert das ja genau so.
Ja, aber also wenn du eine Sandbox also, hast,
auf
die du
Android
nicht benutzt, wo du dann halt einfach sagst, ja, mein
ja, Programm also wenn darf quasi die Applikation
alles.
Wenn die Applikation natürlich sich gegen die Sandbox entscheiden kann, ist der Sinn von der Sandbox einfach dahin, ja.
Ja.
Das ist genauso wie wenn du bei Android eine App runterlädst und dann kann die halt alles, weil die sich dafür entschieden hat und nicht, weil sie dich gefragt hat oder weil dein Betriebssystem dich erst gefragt hat, ob diese App denn wirklich alles können soll.
Ja, genau, das ist halt aber der Fall. Also
das ist einfach vollkommen. Also was ist das denn auch für ein Design Choice? Das ist ja wohl der super Quatsch.
Ja. Das ist halt echt schade. Und das zweite Problem ist halt in diesen Flat Packages ist die Idee, dass du halt alle deine Dependencies und so mit einpackst. Das hat halt den großen Vorteil, dass du die voll unter Kontrolle hast und das so paketieren kannst, dass es genau funktioniert und du hast nicht irgendwie, okay, die Library ist inkompatibel mit dem Programm, das du hier installieren möchtest, du hast aber ein anderes Programm, was die Library unbedingt braucht und kompliziert und ja, Dependencies sind halt schwierig. Der Nachteil davon ist halt, wenn die Leute, die Pakete bauen, nicht hinterher sind, die Dinge abzudaten, dann hast du halt irgendwie
eine Million alte Libraries überall.
Genau, eine Million alte Libraries mit Bugs, die schon lange gefixt sind, die halt aber trotzdem noch dann bei dir funktionieren, weil du halt die Library vom halben Jahr drin hast.
Genau. Ja. Also wenn du deinen Webserver aus dem Flatpak gestartet hast, dann ist auch schon echt super weird.
Wobei Flatpak da zumindest auf bestimmte Plattformen setzt. Also du kannst dann halt, so ein Plasma KDE-Stack oder sowas nehmen und da halt deine Applikation draufbauen oder von GNOME oder von was weiß ich. Und die Plattformen können einzeln geupdatet werden. Was aber natürlich nicht hilft, App muss ja trotzdem dann noch irgendwann nochmal auf die neue Plattform migriert werden. Aber es ist zumindest eine kleine Abstraktionsschicht da, der dieses Problem ein bisschen angeht.
Okay. Aber wenn du eigene Libraries brauchst, die halt nicht in diesem
Basis-Image dabei sind. Da hast du das Problem definitiv, genau.
Okay.
Aber auch da gibt's Entwicklungen, wenn ich das richtig verstanden habe, dass es von außen quasi nur diese eine Library austauschen müsstest, aber ich weiß nicht mehr, ob das bei Flatpak oder bei einem anderen System war. Also die Entwickler haben das alles erkannt. Ja, klar, so ein paar, wenn das Design so ist, dann kannst du nicht mehr alles fixen. Aber es ist schon, also aus Entwicklersicht kann ich es auch verstehen, dass du irgendwie deine Applikation schnell zum User bringen willst und das halt nicht erst durch den ganzen Debian-Prozess durchhaben willst, weil wenn die Applikation da ist, bist du schon irgendwie gefühlt 5 Jahrzehnte weiter. Und willst sie auch nicht mehr um den Scheiß und die Bugs kümmern, die dann im Debian-Paket drin sind.
Das, oder um die alte Version, ganz konkret.
Ja, naja, genau. Also, weiß ich nicht. Was wollen die Audacity-Entwickler mit Bugs, die irgendwie 5 Jahre alt sind? Hm. Das ficht die gar nicht mehr. Ja, das ist völlig, völlig weg. Von dem her kann ich es auch verstehen, dass Entwickler solche und auch User solche Systeme haben wollen und Entwickler auch ihre Pakete so schnell an die Mann bringen wollen.
Ja, das Problem ist quasi, wenn du es dann quasi an diesem Prozess vorbei machst, dann hast du halt wieder das Ding, also wenn du immer die neuesten Libraries hast, dann geht halt die ganze Zeit alles andere kaputt. Zum Beispiel deine Applikation, das ist ja auch blöd. Oder? Also keine Ahnung, du hast jetzt die neue Version von der Library, ist nie getestet worden, aber trotzdem muss deine App das verwenden und dann explodiert wieder alles. Ja. Und du hast quasi immer das Problem Stabilität, neuer Shit.
Ja, klar.
Das Problem ist leider immer da.
Ja, genau. Und muss man sich halt entscheiden, was man wichtiger
findet. Wenn man mal ein neues Konzept basierend darauf sehen will, was versucht, das zu lösen, dann kann man sich den Nix Paketmanager anschauen. Und der hat nämlich genau für diese Sachen eine Lösung, nämlich funktioniert es so, dass du prinzipiell ein Set von Libraries hast. Du kannst in deinen Paketen auch neue Libraries quasi inkludieren. Und wenn das komplette Betriebssystem geupdatet wird, aber diese eine Applikation trotzdem noch die alte Version braucht, dann hast du mit dem Nix-Paketmanager die Möglichkeit, sowas darzustellen, weil es liegt nicht alles in /user/lib oder so rum, sondern es ist sind nicht ganz vergleichbar mit diesem Flatpak-Zeug, aber es wird quasi alles immer auf explizite Pfade gebunden. Das heißt zum Beispiel deine OpenSSL-Library liegt dann halt in Nixstore, dann der Hash und dann OpenSSL und da liegt dann quasi deine Library speziell für dieses Paket rum. Und wenn dann andere Pakete auch OpenSSL benötigen, dann würden die quasi den gleichen Pfad verwenden. Und so hast du nicht alles tausendmal die gleiche Dependency, so wie bei Flatpak oder so, sondern halt genau einmal, wenn quasi der Hash der gleiche ist, der für den Input verwendet wird. Und das ist schon eine ganz coole Sache. So, ich verlinke hier mal Nix Packet. Ich verlinke einfach Wiki-Artikel. Also, genau. Basierend darauf gibt es natürlich auch ein Betriebssystem namens Nixos und der baut quasi auf diesen ganzen Konstrukten auf. So, boop.
Ja, ich bin gespannt, welches System sich da so durchsetzen wird. Also wie gesagt, zurzeit haben wir ja Flatpak, Snap und
was auch immer das dritte war.
App Image. Also es gibt wahrscheinlich noch ein paar mehr Ansätze, aber das sind so die bekanntesten.
Ja.
Ich meine, Docker ist ja im weitesten Sinne auch so ein bisschen der Ansatz, dass du deine ganze Applikation halt mit allen Dependencies auslieferst.
Aber das Problem ist quasi, ist
eher natürlich nicht für GUI-Applikationen, ist zwar möglich, aber man, die Dinger sind ja extra jetzt dafür da, um auf deinem Linux-Desktop Applikationen, neuere Applikationen zu bringen.
Ja. Das stimmt, aber Docker ist halt auch das Problem, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon ein paar Mal hattet, aber du hast halt irgendein altes Docker-File, was quasi diese Beschreibung von den kompletten, von deinem Image ist, und dann versuchst du es zu bauen und dann fehlt halt die Hälfte aller Sources. Und denkst du so, ja geil, ja, hat doch nicht so toll funktioniert, wie sie es mir immer versprochen haben.
Und gut, das ist, die Dependency ist halt immer das Problem. Und wenn es keiner pflegt, keiner aktuell hält, dann.
Ja. Und was, also das Problem ist ja auch, in diesen Docker-Files passieren halt irgendwelche random Sachen die ganze Zeit. Ja? Dann sagt er quasi apt-install, was auch immer die aktuelle Version von OpenSSL ist. Ja. Und dann kann es natürlich trotzdem wieder explodieren.
Naja. Das ist halt irgendwie schwierig.
Ja, aber der Nix-Paketmanager würde das für dich lösen. So, machen wir weiter. Es gibt neues FC 8461, und zwar MTA, SMTP, MTA Strict Transport Security. Und zwar soll dieser RFC beschreibt quasi, wie man es hinbekommt, dass SMTP-Server immer TLS verwenden, wenn die miteinander reden. Und zwar, und das nicht nur quasi einfach nur, dass der Gegenüber ein Zertifikat hat, sondern dass der auch ein Trusted Server Certificate hat. Dass man quasi von Let's Encrypt so ein Server-Zertifikat bekommt, der Gegenüber validiert den ganzen, quasi das Zertifikat. Und erst wenn alles okay ist, soll eine Verbindung sicher aufgebaut werden. Und so hat man dann quasi diesen ganzen Shit, der jetzt gerade Mail-Server untereinander sprechen, ein bisschen auf einen sauberen Stand gezogen, der vergleichbar ist mit dem Web. Genau, hier ist ja auch ab und zu noch so, dass man auf Seiten kommt, die keinen HTTPS haben, aber da gibt's ja auch HTTP Strict Transport Security, der dich dann dazu zwingen würde, auf jeden Fall TLS sprechen zu müssen.
Und da die Frage ist bloß, wie viele Mail-Server das umsetzen und wann?
Alle. Morgen. Alle und morgen, das ist die Antwort.
Ja, schön.
Ja. Also, sobald es passiert, dass dass quasi keine E-Mails mehr von irgendwo kommen, dann ist richtig, wenn du es nicht gemacht hast.
Das kannst du jetzt schon in jedem Mail-Server einstellen. Du kannst sagen,
dass er
nur verschlüsselte und nur verifizierte Verbindung annehmen soll.
Jetzt ist aber gestreamlined. Und es gibt eine FC
dazu. Aber es geht jetzt schon, ja.
Das ist bloß
nur mal sauber aufgeschrieben, dass sie sich das jetzt anders vorstellen. Die Frage ist natürlich, wann das alle Mail-Server umsetzen. Ich kann ja nur sagen, dass zurzeit, ich glaube, 90% oder so der Sachen auch definitiv verschlüsselt werden, aber diese 10% würdest du dann halt definitiv verlieren. Also, wenn du jetzt in deinem Mail-Server sagen würdest, ja, nee, nimm mal bitte nur verschlüsselte Verbindung an. Und dann, klar, kommt noch hinzu, dass viele Mail-Server kaputte Verschlüsselung haben, eigene Zertifikate, keine von Let's Encrypt oder Co. Also ich benutze bei mir auch welche von Let's Encrypt zum Beispiel und tausche die halt dann regelmäßig aus. Ich mache sogar so ein crazy shit wie DNSSEC und Dane, dass dann wirklich im DNS halt der Hash steht und dass man darüber überprüfen kann. Also genau. Die Technologie
beschreibt schon, übrigens schon da. Der Standard auch, also wie die Policies quasi abgefragt werden. Du hast einmal die Möglichkeit, über einen Webserver die Transport Policy abzufragen oder über DNS, und das ist da quasi auch nochmal gestreamlined dann. Gibt es quasi keine Sonderdinge mehr.
Ja, ist gut. Wie gesagt, ich glaube bloß nicht, dass ich das schnell durchsetzen wird.
Jetzt kommst du wieder mit deinen Negativsachen. Echt nicht okay einfach.
Ja, wenn du jetzt siehst, dass es immer noch Mail-Server gibt, die unverschlüsselte Verbindungen machen.
Und muss die Leute direkt punchen, ja. Einfach hingehen zu dem Administrator und ihm auf den Tisch kacken. Und sagen, es geht nicht so, das kann sich nicht so weitermachen.
Ja. Oder einfach sagen, tut mir leid, deine User sind mir halt egal, wenn du
da. Tut mir leid, ich habe hier diese E-Mail ausgedruckt, die nicht mir zugesandt wurde. Und da.
Ja. Ja, das, eigentlich das müsste man das so tun.
Okay.
Ja, oder einfach immer direkt eine E-Mail zurückschicken an den Administrator. Ja. Kann man doch, oder? Immer wenn es quasi, wenn er eine unverschlüsselte Verbindung aufbaut, so, Entschuldigung, dein Mail-Server wollte mit meinem Mail-Server unsicher verkehren und ich kann das nicht weiter zulassen. Bitte fixe deinen Computer. Hier ist ein Link zu was auch immer das Tutorial ist. Und,
ja, und dann, ich meine, hier in diesem, es hat ja auch jemand mitgearbeitet von Microsoft. Microsoft sollte erstmal ihren eigenen Server fixen, bevor irgendwelche Vorschläge von irgendwelchen
NPA. Vielleicht ist es ja, ich glaube, ich weiß, woran das liegt.
Nämlich, versuch mal eine Mail zu Hotmail oder sowas zu schicken.
Nee,
Hotmail oder zu irgendeinem Office 360 Quatsch.
Also ich glaube, die wollten das quasi schon immer fixen. Nee,
Microsoft soll einfach aufhören mit Mail. Die sollen
okay.
Das einfach lassen.
Ja, okay,
das gut. Tut mir leid. Das ist völlig die Katastrophe.
Also ich glaube, die Leute intern sind auch super frustriert damit. Und dann gab es quasi die einzige Möglichkeit, wie du es jetzt fixen kannst, ist, indem du in so ein Gremium reingehst und dann deine Dings reinmachst. Und genau. Dann kannst du am Ende sagen, übrigens Chef, wir müssen es jetzt machen. Wir haben nämlich hier ein RFC, was das beschreibt. Genau.
Ja, auf unserem Exchange 2010 mit Windows 2008 geht es leider nicht. Hm. Oh, schade. Ja, dann können wir das wohl nicht
machen. Nee, da können wir es nicht machen. Oh. Okay,
also alle, die @hotmail-Adressen oder so einen Schnee haben, die müsstest du eigentlich direkt ignorieren, auslachen und sagen, haha, sucht euch mal jemand, der richtig das mit den E-Mails kann. Weil
ja, aber das geht
tut
ja.
Mir leid. Und mit euch, wie hast du es gerade gesagt, mit euch verkehre ich nicht.
Genau.
Macht einfach keinen Spaß.
Und die Antwort ist, RFCs zitieren. Sagen, hier übrigens, muss so gemacht werden.
Ja, muss so gemacht werden. Halten sich die Leute nicht dran, aber theoretisch müsste es so gemacht werden. Das Problem ist halt bloß, wenn du wirklich so Microsoft hast und die einfach scheiß viele Accounts haben und dich deine User dann voll meckern, wieso kann ich diese Hotmail-Adresse nicht schicken? Und ich sage, ja, aber die doof sind die Administratoren da. Das ist halt, ja, so ein bisschen doof. Ist einfach sehr, sehr unbefriedigende Situation.
Ja, das
gut,
stimmt.
Das ist jetzt nochmals ein Thema, weil da jemand von Microsoft saß dabei.
Saß. Der hat es mitverbrochen.
Mhm. Muss jetzt. Ich hoffe, mein Standard ist besser als die Leute, die daran gearbeitet haben, sozusagen. Ja.
Hey, okay. Was? Es gibt auch Leute, die sind gut bei Microsoft. Bestimmt.
Ja. Genau. Wir kennen auch noch Leute, oder?
Nee. Keine Ahnung, mir würde spontan niemand einfallen.
Gut, mir auch nicht. Dann kommen wir noch lieber wieder zu GNU.
Zum Stallman. GNU, genau, zum Stallman. Wir haben, wenn ihr den YouTube-Link angucken solltet, warum wir das auch immer das machen würde, habe ich ein exemplarisches Bild mitverlinkt. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt direkt Probleme bekomme.
Nee, ist GBL wegen, bestimmt.
Was, das Bild?
Ja.
Nicht? Das hoffe ich. Ja, Creative Commons vielleicht.
Bekommst du da nicht Probleme, wenn es GPL ist?
Nur wenn
was
verbreitet.
Ja.
Wenn ich die Quellen von,
ja,
von
die SVG-Quellen, genau.
Die Quellen von dem Video, was ich jetzt gerade hochstreame, wo ich keine Quellen mehr habe, wenn ich die freigeben würde. Was jetzt echt problematisch wäre. Dafür müsst, oh.
Ja, du musst die RAW-Daten natürlich freigeben.
Ja, aber ich habe die ja gar nicht. Darf ich den überhaupt aufnehmen?
Willst du für unsere Audiohörer das wenigstens beschreiben?
Okay, alles klar. Also, es ist Richard Stallman auf diesem Bild. Er hat einen Laptop in der Hand, in seiner linken Hand, und mit der rechten Hand tippt er auf diesem Laptop. Der Laptop hat drei Sticker, einmal ein, ich glaube, ein GNU und ein Free Software Sticker. Und er sitzt auf dem Pony.
Also, das kenne ich, ja.
Genau, er sitzt auf dem Pony und läuft quasi mit diesem Pony herum. Das Pony und codet dabei weiter an Emacs oder so, was halt so die ganze Zeit macht. Genau, jetzt zu Richard Stallman. Es gab ja quasi nach diesem, habt ihr den Linux-Kernel eigentlich als tot irgendwann mal beschrieben?
Nee.
Wieso eigentlich nicht? Warum habt ihr das verpasst?
Der Linux-Kernel ist doch nicht tot.
Natürlich ist er gestorben.
Ist nicht
mit dem
gestorben?
Wir haben doch FreeBSD als ich persönlich habe FreeBSD als tot beschrieben. Jetzt muss ich das wohl fairerweise auch für den Linux-Kernel machen. Es gibt nämlich jetzt für den Linux-Kernel gibt es jetzt ein Code of Conduct.
Ach so, ja, das jetzt, auch. Darüber haben wir geredet, ja.
Ja, genau. Linux-Kernel ist gestorben.
Hat Nixos nicht auch ein Code of Conduct?
Nee.
Ja, dann muss ich mich mal da einsetzen, ne?
Ja, ich suche mal danach. Warte, ich guck mal. Ich google das mal ganz kurz. Doch, shit, wir haben einen Code of Conduct. Tja, so ist halt manchmal. Aber nee, ist nur von der NixCon.
Ja, für die NixCon gibt's einen und für den...
Das glaube ich, nee.
Ja, ein Contributing Guide.
Nee, ich glaube, wir haben keinen Cock.
Tja.
Egal.
Dann weiß ich.
Jedenfalls, ja, genau. Jetzt. Jedenfalls Storming. Weiter. Ja, wir haben uns schon wieder gesidetrackt. Und zwar haben basierend auf dem, Ereignis, kamen dann halt irgendwelche Journalisten auf die Idee, dass jetzt irgendwelche Entwickler ihren Source Code zurückziehen könnten.
Ja.
Aber Richard Stallman sagt, nein, geht nicht. Ist verboten, weil du quasi GPL-Code geschrieben hast und der gehört jetzt GPL und kannst dich aber wieder zurückziehen.
Ah, ja.
Ja. Yeah. Das ist quasi die Aussage von Stallman. Das heißt, einmal GPL'd, immer GPL'd. Du musst aufpassen, was du schreibst, nicht, dass es dann auf einmal von einem GPL geschluckt wird.
Nicht, dass
oder vom Stallman selber.
Und dann viral wird.
Ja. Das stimmt.
Dann geht das viral, dein Code.
Genau. Also, das hat jedenfalls Richard Stallman gesagt, ob es jetzt die Wahrheit, der Wahrheit entspricht oder nicht. Ja.
Na gut. An dem Code of Conduct wird ja auch noch ein bisschen rumgedoktert sozusagen. Jetzt gucken genau. Wir mal. Vielleicht kommt der Linus ja jetzt ab nächster Woche wieder dann als
Messias.
Messias wieder zurück. Ja, aber jetzt hat er gerade eine Auszeit vom Messias sein.
Ist er?
Der hat ja noch Auszeit. Bis zum nächsten Linux-Kernel, der jetzt nächste Woche rauskommt, hat er.
Und dann kommt er wieder?
Dann kommt er wieder.
Echt?
So der Plan.
Ich hoffe doch. Hoffentlich jetzt ja nicht ein anderer Linus Torvalds dann.
Ich glaube nicht, dass der in 3 Wochen ein anderer geworden ist.
Oder vielleicht zwei. Hat er irgendwelche super krassen Drogen bekommen oder so. Ich meine, wie willst du es sonst in 3 Wochen schaffen?
Da runterzukommen? Mhm. Vom Messias sein?
Nee, vom Angry sein eigentlich. Sein Angriness-Level war schon echt erstaunlich hoch.
Ja,
aber es war immer lustig. Da kann man jetzt mal nichts sagen.
Naja, von außen vielleicht.
Was? Glaub, welches Leute, war denn bitte nicht lustig?
Wenn er da Leute angeht.
Die Scheiße gemacht haben, ja. Erzähl mir mehr. Es war sehr lustig.
Mhm. Von außen. Vielleicht.
Ja, wenn man nicht, ja, natürlich, beim Bullying stehen immer 8 von 9 Leuten drauf, ja. Ist ja klar. Okay, Genius. Ich habe euch auch.
Genius.
Gucken wir mal weiter. Jubi-Ti. Dafür kriege ich auf jeden Fall Hass. Und wenn das, wenn
zu Recht.
Ansonsten haben wir keine Hörer mehr.
Zu Recht bekommst du Hass
dafür. Einer muss die Pole bilden, ja. Man muss quasi die Pole des Bösen sein.
Ja. Wenn sie nicht wegen der Klimaerwärmung wegschmelzen, muss jemand ja Pole genau, bilden.
Ja. Genau, nee, jemand muss die neuen Pole bilden, die ja sonst wegschmelzen.
Guter Punkt. Lass uns schnell zu etwas kommen, wo wir vielleicht mehr Ahnung von haben. YubiKey 5. Ja,
wo wir keine Meinung zu haben, weil das einfach eine gute Sache ist.
Genau, YubiKey 5 ist eine gute Sache, gibt neue Keys. Was das große neue Feature ist, dass man jetzt irgendwie auch ohne Passwort die Dinge einsetzen kann, dass man dann so einen PIN eingibt und den YubiKey reinsteckt, da kurz dran fest und dann wird man eingeloggt. Das ist jetzt eine Möglichkeit.
Was ist der Unterschied jetzt? Ich hab's nicht ganz verstanden.
Vorher,
der Unterschied zu davor.
Vorher musstest du immer halt ein Passwort eingeben.
Und jetzt?
Und jetzt musst du nur noch einen PIN eingeben. Was genau der Unterschied zwischen einem PIN und Passwort ist, fragst du bitte jemand das, anderes.
Does not compute.
Ja.
Okay, alles klar. Also anstatt einer Zeichenfolge gibt's jetzt eine Zeichenfolge.
Genau.
Okay.
Naja, wobei das andere ist ja schon Username und Passwort. Also 2 Zeichenfolgen plus den Key. Also das klassische Second Factor Authentication Ding.
Mhm.
Man kann auch ohne, es geht wohl auch ohne PIN. Also so richtig, so einfach so.
Okay, also du drückst rein, drauf.
Finger drauf halten und man ist eingeloggt.
Okay.
Wenn das gut genug ist für deine App, die du benutzt. Wenn die App das unterstützt.
Mhm.
Da gibt's ja bestimmt Use Cases.
Ja, auf jeden Fall.
Tja.
Auf jeden Fall finde ich gut.
Genau. Es zusätzlich, warum ich es eigentlich cool finde, ist, dass jetzt der Standard YubiKey NFC hat. Und aus dem Grund habe ich mir eins gekauft.
Ha. Ich habe ja den Advanced Dingsy Nupsi mir damals dann wohl gekauft. Da hatte nämlich schon NFC. Weil meiner hat schon NFC und ich habe einer von der Vierer-Serie.
Es gibt nur einen von der Vierer-Serie, der NFC hat und der kann nur Keys bis 2048 Bit
das verwalten. Kann sein.
Und deswegen bin ich relativ glücklich über den neuen, der hoffentlich mehr kann. Und ich wollte ihn dann mit dem OpenPGP Applet quasi verwenden. Also das sind jetzt so Smartcards. Und der hat dann extra Applet für OpenPGP. Und das wollte ich mal ausprobieren, dass ich auf meinem Handy dann meine Passwortdatenbank entpassworten kann, ohne dass ich, also quasi, dass ich dass ich per NFC ranhalte. Genau.
Klingt gut.
Und ich habe jetzt mal einen gekauft, kommt hoffentlich irgendwann an. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube eher spät.
Kommt bestimmt irgendwann.
Ja, genau. Und zwar, also die haben gerade Verzug, weil jetzt irgendwie Leute das Zeug tatsächlich kaufen wollen. Überraschenderweise. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, ja. Genau, kostet $45 plus unendlich viel Shipping und alles mögliche, was dann noch dazu kommt. Und irgendwelche Steuern, Taxes oder so, wer weiß es. Ja. Genau. Aber das ist eine gute Sache. Mal schauen, ob es so gut ist, wie ich mir das vorstelle. Genau. Was haben wir hier? Ah, Fedora 29 kommt bald.
Yay.
Und Fedora 29 hat ein ganz brontal tolles Feature, nämlich es soll aus dem UEFI-Modus direkt in dein Betriebssystem booten, ohne dass es flickert, also ohne dass es so, wie heißt Flickering?
Flackert,
genau, ohne dass es flackert, also dass es irgendwie die Videomodi umstellt oder sowas, sondern dass es quasi vom Anfang bis zum Ende sauber durchbootet. Und das finde ich cool.
Ja, habe ich ein Video von gesehen.
Ist da auch
gut. Aber wird natürlich nicht auf allen Notebooks unterstützt, sondern
natürlich nicht. So klar.
Also weiß ich nicht, so ein, zwei Lenovos, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen werdet, aber wir können ja nochmal gucken, ob es das Video irgendwo gibt.
Das Video ist da direkt verlinkt, weil ich kann es hier mit drin.
Genau. Dann, das sieht schon cool aus. Also es ist wirklich nur der Bootscreen, wo steht hier, was weiß ich, dein AS-ROC startet oder so und dann wartest du und dann kommt der Login-Screen. Und ohne, dass du dazwischen irgendwelche Kernel-Ausgaben irgendein anderes Bild gesehen hättest.
Genau. Du bist quasi cool. Komplett durch.
Ja.
Also ich finde es auch
nice. Ja, also wird kommen.
Vielleicht kommt es ja dann auch in alle anderen Distributionen rein.
Ja, bestimmt. Und wenn man dann noch irgendwie Linux-Boot macht, dann wird es auch noch schneller. Also wenn du dann noch das UEFI austauscht gegen einen eigenen kleinen Linux-Kernel, dann wird die Firmware-Initialisierung auch nochmal schneller. Von zurzeit irgendwie 10 Sekunden auf 2 runter. Und dann klickst du nur noch an und dann, also das hat jetzt nichts mit Fedora 29 zu tun, sondern BIOS-Hersteller, EFI-Hersteller und dass man das ja auch schneller hinkriegen könnte, wenn man das gleich mal mit einem Open-Source-System macht. Also wenn ich jetzt schon in meinem Chip sowieso, in meiner Intel ME sowieso einen Minix drin habe, dann kann ich ja auch meine komplette Firmware mit einem Linux booten, was soll der Schnee? Du würdest
einfach
das
direkt auf jeden Fall durchbooten,
du würdest das auf jeden Fall, da könnte der Linux-Kernel quasi den richtigen Linux-Kernel booten. Das würde auf jeden Fall nochmal 8 Sekunden sparen. Das ist schon ein bisschen krass.
Crazy.
Dass die Firmware-Entwickler da so viel Zeit verschwenden quasi.
Nicht, okay. Aber ich meine, das ist ja alles komplett entspannt. Wenn du mal irgendwelche HP-Server gebootet hast, dann weißt du mal, was lange
Dell ist. Ja, genau.
Ey, ohne Witz, die scheiß Dinger, die booten für 5 immer.
Minuten.
Ja, genau. Was macht das Ding, ja? So, ja, habe ich noch ein Netzteil? Oh ja, ja, weil ein Netzteil noch. Ich boote gerade. Okay, alles klar. Habe ich noch RAM? 1, 2, 3, 4. Oh, ich habe 64 Slots. Und mal gucken, wie viele da drin sind, weil es habe ich jetzt nicht gezählt. Oh ja, ich habe nur einen Slot gefüllt. Naja, okay, weiter booten. Was habe ich jetzt noch? Temperaturanzeigen. Oh, da sind Dead.
Das ist bestimmt
das so, ist so, so extrem.
Der beginnt zu zählen und in der Hälfte vergisst er, bei wie viel er war, und dann fängt er nochmal von vorne an, so 1, 2, 3. Oh shit, wo war ich? 1, 2.
Temperatur, oh, Temperatur. Was war nochmal Temperatur? Grad Fahrenheit, Grad Celsius, was euch anzeigen? Nix, weiter booten. Also das ist schon echt Hammer. Also ich, das, ja. Ich habe in der letzten Woche auch das erste Mal einen Server quasi crashen gesehen, und zwar vor dem BIOS, also vor dem, und das war so ein HP Super Arsch Server, ja. Und der hat, ich habe gedacht so, what? Wie haben die das hinbekommen? Weil die haben gesagt, ja, wir haben nur hingestellt und er war kaputt. Und ich denke mir so, das war irgendwie so ein roter Screen, sah super, super gefährlich aus, und dann, naja, ist ja zum Glück alles irgendwie für immer unter super Service-Leistung. Aber hey, das quasi das Vor-BIOS crasht, ist schon echt krass. Jo, was haben wir noch? Ansible Reboot,
genau.
Was bedeutet das?
Ansible 2.7 ist ja irgendwie anfangs Monat rausgekommen. Und das hat jetzt endlich das Feature drin, dass man Remote-System auch rebooten kann und dann warten kann, bis sie wieder hochkommen. Das heißt, wenn du so Kernel-Updates machst oder so, kannst du die Dinge jetzt gleich auch aus einem Ansible rebooten.
Okay. Also das, rebooten konntest du dir davor schon, aber du hattest quasi keine richtig gute Möglichkeit zu warten, bis das Ding wieder da ist.
Ja, es war halt nicht so richtig gut integriert, und jetzt kannst du das einfach irgendwie so über das Kommando angeben, und dann kannst du ein Testkommando angeben, um zu testen, ob die Kiste wieder hochkommt und so. Mhm. Und du konntest das vorher schon machen, jetzt ist es halt einfach ziemlich gut integriert. Ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert, aber es ist eigentlich eine gute Sache, wenn du dein Kram halt irgendwie sagen kannst, ja, und wenn du jetzt hier Kernel-Update, jetzt machst du hier mal auf den 10 Servern, machst ein Kernel-Update, und dann kannst du es ja auch gleich neu starten.
Mhm. Kannst du, und dann sagst du, warten bitte 15 Minuten, weil er ist ein HP-Server dabei.
Ja, das ist dann halt, ja.
Ist halt immer noch lang. Aber ist gut. Also ich find's in Ordnung, ja, stimmt. Also genau. Wer sich solche Server holt.
Genau.
Doch, finde ich cool. So.
Ist eine gute Sache.
Telegram.
Genau,
Telegram. Telegram war doch das, was wir benutzen, oder?
Ja, Telegram ist das,
ach,
was wir benutzen.
Ach du Scheiße. Erzähl mir mehr.
Die haben so ein tolles Feature, das, was war denn das, Telefonieren oder so? So Voice over IP. Genau, so halt so Telefonieren über digital. Und das haben sie auch voll gut gemacht, so mit Peer-to-Peer. Das Problem ist jetzt ein bisschen, wenn du einfach Leute anrufst, dann rückt die App halt einfach deine IP raus. Und ja, ist halt nicht so
ganz. Das ist nicht okay?
Das ist nicht okay, weil sie halt sagen, sie sind secure und so.
Aber sind sie gar nicht.
Aber sind sie gar nicht. Und jetzt hat das jemand herausgefunden, und der hat irgendwie 2000 Euro dafür bekommen.
2000 Euro.
Naja. Genau. Und ist jetzt gefixt in Version 1.4.0.
Und wie haben sie es gefixt?
Ist eine gute Frage. Steht nicht dazu. Weiß ich nicht. Vermutlich, indem sie irgendwie zuerst das über ihre Server abwickeln und erst, wenn du den Call annimmst, das Peer-to-Peer schalten.
Achso, und du kannst nicht quasi Leute so ninja-mäßig antelefonieren.
Genau, würde ich jetzt mal annehmen. Und vorher konntest du halt einfach irgendjemanden anrufen, und dann hat das Ding dir halt gerade schon im Aufbau des Calls halt gesagt, ja, der hat übrigens die IP so und so. Okay. Und ich nehme an, jetzt wird dir das halt erst, wenn der andere die überhaupt auch abnimmt.
Okay, alles klar.
Dir die IP rausrücken.
Mhm.
Genau.
Okay, hört sich ja.
Hört sich richtig an.
Sane an, ja.
Genau. Dann Dinge, die nicht so sane sind, die libssh.
Ah, das ist natürlich ein bisschen blöd. Geburt. Aber wer benutzt denn bitte libssh?
Ja, das habe ich mich, ich habe zuerst gedacht, so was, fuck ssh? Und dann so, ja, die libssh, und so, ja, die wird von gar niemandem benutzt, so. Lol.
Das ist dieser alte Trash.
Diensten.
Ja.
Keine Ahnung.
Von irgendwelchem selbstgeschriebenen Quatsch halt.
Ja. Hm.
Also nicht OpenSSH, sondern quasi libssh,
die auch dieses SSH-Zeug macht, aber halt irgendwie nur alte Leute das benutzen oder selbstgeschriebener
Quatsch. Genau, also es gibt ja die libssh2, genau. Die nicht affected ist. Es gibt das so. OpenSSH, das richtige SSH, was ziemlich überall drauf ist, auf Linux und FreeBSD und sonst überall. Und dann gibt's ja auch noch dieses, wie heißt das kleine für Embedded Dropbear irgendwas?
Dropbear, ja, genau.
Ja. Was auch nicht affected ist, also ist so ein bisschen.
Genau. Also okay. Hier bei dem.
Also wenn ihr selber Projekte habt, guckt mal, ob die libssh so wirklich verwendet. Dann
genau. Wenn ihr irgendwelche Flatpak-Zeug habt, dann seid ihr wahrscheinlich gefragt, weil es niemals geupdatet wird. Aber kann ich immer Glück haben. Genau, also ja. die Vulnerability war auch relativ cool. Wenn man sich den Proof-of-Concept-Code anschaut, den ich da verlinkt habe, die benutzen quasi Paramico, was so eine Library und ein Python ist. Und ja. Ganz am Anfang, bevor die Verbindung, also wenn die Verbindung quasi aufgebaut wird, sagst du dem Paramico, übrigens, schicke noch dieses Authentication Successful Paket. Und dann ist fertig. Und das war quasi, das ist echt super nice. Das ist message.addbytes, Paramico Common C, Message Auth, User Auth Success und fertig. Und das ist schon super nice.
Das ist schon lustig.
Und das hat gereicht, dann kannst du quasi eine Session aufmachen.
Tja.
So. Dann Crypto 51.
Send user
what is Crypto 51?
Genau. Und zwar, das fand ich eine relativ coole Geschichte. Ich weiß nicht, ob du hier in den News gehört hast, auch egal. Es gab diese Woche diesen einen Typen, der gemeint hat, oh, ich livestreame einen 51% Angriff, also Double Spend Angriff auf eine Kryptowährung meiner Wahl.
Okay.
Und zwar, das weiß ich nicht. Das hat soweit habe ich nicht verfolgt, aber ich fand diese Webseite cool. Es gibt crypto51.app und diese App sammelt quasi die ganzen Kryptowährungen und beschreibt, wie viel Rechenleistung du benötigst, um so einen 51% Angriff für eine Stunde zu fahren. Das ist quasi dieser, du hast 51% der Rechenleistung im Netzwerk und kannst dann entsprechend, wenn man auf Learn More klickt, kann man das nachlesen, kannst du dann eine zweite, also du hast quasi diese Blockchain, die Blöcke aufeinander basieren lässt und zu deinem bestimmten Zeitpunkt hast du dann deine eigene Kette, basierend auf dieser Uhrkette und nach einer Stunde entscheidest du dich, okay, jetzt ist meine Kette die neue echte Kette und dadurch, dass die länger ist als die alte, die was quasi andere Leute benutzt haben, wird die der neue Master und alle Verbindungen werden quasi invalide. Und du kannst in der Zeit mehrfach Geld ausgeben, weil es ja quasi zwei Ketten zu dem Zeitpunkt gibt. Das ist ein bisschen kompliziert, ist aber relativ gut beschrieben auf dieser Webseite, die ich verlinkt habe. Und auf der Webseite wird auch beschrieben, wie viel Rechenleistung du brauchst, wie viel Geld es bei einer Webseite kostet, die nennt sich NiceHash. NiceHash ist quasi so eine Webseite, wo du dann Rechenleistung kaufen kannst für einen gewissen Zeitraum. Die sagen, kostet quasi ein Gigahash, kostet dann irgendwie 10 Euro oder so. Ein Megahash kostet 10 Euro. Und wenn du halt mehr als, keine Ahnung, paar Megahashes brauchst, dann kannst du entsprechend die Rechenleistung kaufen, diesen 51% Angriff fahren und dann reich werden. So die Grundidee. Ja, das ist auf jeden Fall ganz, ganz cool.
Was schon ein bisschen creepy ist, dass du selbst für Bitcoins, was ja irgendwie, glaube ich, immer noch eine der verbreitetsten und größten Cryptocurrencies ist, gerade mal 50.000 Dollar pro Stunde in die Hand nehmen musst, um 51% der Rechenleistung zu haben.
500.000, oder?
Ja, 500.000.
$500.000, ja.
Dann kannst du deinen eigenen Fork quasi bauen.
Genau, da kannst du quasi in der Zeit Geld doppelt ausgeben. So, das ist so die Grundidee.
Genau, und ich meine,
kannst du quasi bei einem Typen einkaufen und beim anderen Typen einkaufen.
Genau. Das ist schon
mit gleichem Geld.
Also irgendwie schon nicht so viel Geld.
Ja, aber es ist halt nur eine Stunde. Aber ja. Es gibt da Sachen, da gibt da lohnenswertere Ziele. Zum Beispiel ja. Hast du hier ein Steinium, es kostet halt, ich glaube, es war auch der Angriff, den dieser Live-Typ gemacht hat, kostet theoretisch $17 pro Stunde. und der Market Cap, also die Marketkapitalisierung von Einsteinium sind 15 Millionen. Aha, und das ist halt gut. Schon hammer viel, abgesehen davon, dass Market Cap auch Quatsch ist, ja.
Also wo kannst du das dann ausgeben? Also bei Bitcoins kannst du das halt dann tatsächlich irgendwas damit machen?
Du könntest bei zwei von diesen Börsen quasi dein Zeug einlösen.
Gegen Bitcoins tauschen.
Genau, kannst wieder gegen Bitcoins tauschen. Das würde theoretisch funktionieren.
Na gut.
Jo, cool. Das ist quasi so die Grundidee. Ich mal gucken, der sagt, ich versuche das zu finden noch. Spend live. Genau, hier, bla 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 bla. Double Spending, bla 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 bla. Live 2018. Ah, hier. Nee. Ich find's jetzt gerade nicht. Ich such später raus.
Okay.
Den Link zwar auf jeden Fall irgendwo in den News.
Dann, die MongoDB hat eine neue Lizenz.
Genau. Wir hatten ja gerade schon mal Lizenzen-Sachen. Jetzt gleich nochmal. MongoDB hat jetzt eine eigene neue Open-Source-Lizenz. Vorher haben sie die AGBLv3 verwendet. Jetzt verwenden sie eine eigene, die heißt irgendwie Server-Side-Public-License. Sie waren irgendwie mit den Leuten nicht zufrieden, die MongoDB benutzt haben und den Code irgendwie nicht zurückgegeben haben, wenn sie irgendwas damit gemacht haben.
Verdammte Leecher, ey. Jedes Mal.
Wobei ja die AGPL da ja schon eher zu den sehr, sehr restriktiven Lizenzen gehört. Die also AGBL. Auch wenn du es als SaaS benutzt, musst du ja das offenlegen und so, aber wurde trotzdem nicht gemacht. Jetzt machen sie ihre eigene Lizenz. Ich weiß nicht, ob das gegen die Leute, die sich einfach partout nicht dran halten, hilft. Aber gut. Ja, komischer Schritt, finde ich. Also, ja, kann's verstehen, wenn die Firma dahinter irgendwie nicht genug Geld verdient und irgendwie enttäuscht ist von ihren Usern, aber ob das jetzt mit einer neuen Lizenz hilft, die Leute, die vorher betrogen haben, werden danach genauso betrügen.
Also ich, gut. Ich weiß auch nicht. Mal.
Ja. Gut.
Also könnten die da nicht irgendwie lieber so, weiß nicht, was haben die nicht auch ein Service Model oder so? Dass die sagen, ja, quasi, klar. Du kannst hier die Free Version, aber dann kriegst du quasi, dein Support ist der IRC Channel. Und du kannst den Premium Version, wo wir dann alle 2 Minuten auf unser Handy gucken, ob wir ein SMS bekommen haben oder so.
Ja, haben die garantiert.
Ja, siehst du, das soll dir noch wohl gefälligst mal reichen.
Ja, scheinbar nicht so.
Nicht, okay.
Dann hatten wir vor kurzem ja schon, dass Redis auch ihr Lizenzmodell zumindest in den Teilen geändert hat. Da sind so bestimmte Module und die haben jetzt sozusagen die Quittung bekommen und diese Module sind geforkt worden und werden jetzt nochmal irgendwie anders weiterentwickelt. Müsst ihr euch mal durchlesen.
Von Mr. Fork oder?
So, jetzt, ich weiß es nicht. Ich habe es mir nicht total durchgelesen, wie es halt immer so ist. Ich bin auch gerade nicht so fit.
Naja.
Also ich kann nur sagen, oder wir hatten darüber geredet, dass da Sachen unter einer anderen Lizenz und daraus sind jetzt ein paar Open Source Entwickler hergegangen und haben gesagt, ja, nee, dann machen wir das halt selber weiter. Ob und wie langfristig tragbar das ist, das wird halt die Zukunft zeigen, ja. Es kann durchaus sein, dass die das ernst meinen und das jetzt lange Zeit machen und dann hast du halt quasi die Sachen immer noch Open Source und die Leute kümmern sich drum oder sie machen das halt jetzt nur kurzfristig und irgendwie stirbt's dann. Das wird man sehen müssen.
Das wird die Zeit zeigen, ob das einfach so ein, wie häufig halt Dinge einfach geforkt werden und dann hat man am Anfang viel Enthusiasmus und dann passiert nichts mehr.
Suddenly nothing happens.
Genau, oder ob es wirklich irgendwie.
Da was passiert. Ich meine, wir haben ja auch OpenSSL geforkt.
Ja, eben. So, ja. Geforkt ist halt schnell.
Nein, wir haben LibreSSL geforkt.
Echt?
Und haben es frei.
Nee, SSL wir haben OpenSSL.
Echt?
Wir haben, glaube ich, Libres deshalb geforkt. Aber
echt? Müssen wir jetzt mal nachschauen, was wir da geforkt haben. Das haben wir live so aktiv nicht weiterentwickelt.
Ne? Ja, sicher.
Passiv weiterentwickelt. Ich könnte mal wieder Master mergen.
Apropos Sachen, die auch geopen-sourced wurden.
Haben
wir das nicht schon? MS-DOS 1.1.1, 1.2, 2.0. Ne?
Ich glaube, die haben es nur vom Tarball aufs GitHub geworfen oder so.
Ja, ja, genau. Also sie hatten es schon mal geopen-sourced, irgendwie unter einer eigenen Lizenz und es irgendeiner Stiftung übergeben oder so. Und jetzt haben sie es quasi unter eine andere richtige Open-Source-Lizenz gepackt und es auf GitHub geschmissen. Ich meine, wenn einem GitHub sowieso schon gehört, dann
genau.
Kann man da auch noch irgendwelchen Microsoft-Code draufhauen, ist dann auch egal. Also du kannst jetzt Microsoft Office 1.2.5 und 2.0 die irgendwie angucken und da Dinge tun. Okay, lustig ist natürlich die Anzahl der Pull-Requests, obwohl sie ja schon gesagt haben, bringt nix, ihr sollt da jetzt nichts dran fixen. Also außer vielleicht die Readmes, aber irgendwie gibt's schon irgendwie knapp 200 Pull-Requests. Ist schon ein bisschen lustig.
Compare across forks, wenn man sich.
Und trotzdem, wenn du Readmes irgendwie fixed issue, oh Gott, ja, ja, gut. Ja, sehr lustig.
Genau.
Also Leute interessieren sich dafür, ob das jetzt so eine sinnvolle
also Anwendung ist, weiß ich nicht. Es gibt bestimmt auch noch ganz viele Leute, die irgendwelche so Point-of-Sales Systeme betreiben und die sind sicher froh, wenn sie jetzt im Betriebssystem auch irgendwelche Bugs fixen können.
Meinst du, die haben dann noch MS-DOS 2 im Einsatz?
Es würde mich nicht überraschen, ich sag's mal so.
Ich hoffe, die sind dann wenigstens schon bei, wo war das letzte, 6.5 oder so, ne? Oder? Was war das letzte MS-DOS?
Weiß ich nicht.
Irgendwas in dem Dreh, glaube ich. Aber ich muss jetzt auch erstmal kurz googeln, was sagt Google dazu?
So, also ich habe mich mal um FreiSSL gekümmert. Ich habe einen Pull-Request aufgemacht, 19.000 Files haben sich geändert, knapp 10.000 Commits und ich merge das jetzt mal.
Ja, merge das mal. Ja, also 6.22.
Ja. Merge Pull-Request, bam!
MS-DOS 6.22 war die letzte und dann 7.0 und 8.0 waren dann halt nur in Windows integriert.
So, okay, alles klar, FreiSSL ist jetzt wieder up-to-date.
Nice.
Gott sei Dank.
Darauf hat die Welt gewartet.
Das macht man als Maintainer.
Das macht man.
Alle zwei Jahre.
Da habe ich direkt einen Pull-Request bekommen. Für Hacktoberfest. Sind doch schon relativ viele Sachen passiert in den letzten
Dingen. Also MS-DOS 2.1 kam raus, 2.0 kam raus, bevor ich geboren wurde. Also ich meine, das macht nicht so richtig Sinn, das zu verwenden. Sag ich jetzt mal. Aber
also zu verwenden nicht, aber es ist halt cool so für, um das mal anzuschauen, wie man sowas bauen kann. Und so für Research und Kram. Sicher nicht verkehrt, wenn man das veröffentlicht.
Okay, gut. Dann genau, den S-Flag Day. Wenn ihr den S-Server selber betreiben solltet, dann guckt mal nach, ob ihr den richtig betreibt. Einfach mal da kurz draufklicken, lesen. Es wird im Februar wird's ein paar Änderungen geben beim Bind und beim Unbound und beim PowerDNS. Da werden ein paar Workarounds abgeschaltet und wenn ihr eigenen DNS-Server betreibt, mal gleich checken, ob das ob das alles richtig funktioniert. Also ich habe das mal bei meiner Organisation getestet und habe festgestellt, da stimmt was nicht. Also bei den DNS-Servern, die ich selber betreibe, ist alles gut, aber bei anderen habe ich schon Fehler gefunden und das gleich mal reported sozusagen, gesagt, Leute,
guckt
nach. Also wenn ihr selber DNS-Server betreibt oder eure Firma, könnt ihr mal
gucken. Minor problems detected.
Siehste, dann
it's going to dann work
sag doch mal deinen DNS-Admins Bescheid, dass wir da vielleicht gucken sollten, weil sonst könnte es ab Februar dann Probleme geben.
Nee, hier steht, the domain is going to work after 2019 DNS Flag Day, but it does not support the latest DNS Standards.
Dann schreib ihn nochmal. Wie auch immer. Also genau, da gibt's verschiedene Abstufungen. Könnt ihr einfach mal draufklicken, eure Domains probieren und dann, weiß ich nicht, euren Provider oder in eurer Firma Bescheid sagen, dass da vielleicht es Probleme geben könnte. könnte demnächst.
Also aber nur, wenn ihr euren eigenen DNS-Server verwaltet.
Na, entweder, wenn ihr euren eigenen betreibt, dann könnt ihr die Probleme selber fixen. Und ansonsten
seid ihr gefuckt eigentlich.
Denjenigen Bescheid sagen, die es fixen können.
Ja. Okay.
Sozusagen.
Gut. Einfach mal in die Cloud schreien.
Ja, oder den Provider anmelden, sagen, ist ja doof, fix das mal.
Und dann sagen die, lol, was ist ein DNS? Bitte reden Sie mit unserer Sales-Abteilung über Ihre Probleme.
Sonst gehe ich zu jemand anders, der das kann.
Und die so, nee.
Lol.
Lol. Lol, mach halt.
Genau, deine 3,50 Euro brauchen wir
echt
auch nicht.
Echt, du alter Sparfuchs. So, die Leute brauchen wir eh nicht. Vor allem Leute, die uns einen 24-7-Support kaufen.
Kommen wir zum Lazy-Fu.
Jetzt sind wir schon wieder hier. So schnell geht's.
Wir müssen ein bisschen schneller durch. Ich bin
abnippeln. Okay. Also, mein Lazy-Fu heute ist The Effect of Ad-Blocking on User Engagement. Und es geht hier um ein Paper, eine Studie, die beschreibt, wie sich das Surfverhalten verändert, wenn Leute Adblocker benutzen und wenn sie keinen benutzen. Und die Quintessenz ist eigentlich, dass die Active Time Spent in the Browser 28% höher ist und die Number of Pages Viewed 15% höher ist, was jetzt nicht so richtig überraschend ist, weil ja quasi Werbung Zeit braucht, bis sie übertragen wird und es ist scheiße und es ist nervig. Ja. Genau, aber jetzt habt ihr es quasi auf der Hand, wenn ihr irgendjemanden überzeugen wollt, dass Werbung scheiße ist, dann habt ihr hier ein gutes Paper dazu. Weil Papers sind immer eine gute Sache, es hat sogar Bilder und es hat so mathematische Formeln, was sehr, sehr gut ist. Es hat Tabellen, Formeln und Graphen.
Und Quellen.
Und, also und Quellen. Es hat so viele Quellen. Es hat die besten Quellen. Und es hat viel Text. Und da kann man quasi sagen, ja, steht in diesem langen Text drin, was du so musst. Oder in einem von den 49 Quellen. Das ist echt kleine Schrift. Also es ist ein gutes Paper auf jeden Fall.
Sehr schön.
Okay. Weiter.
Extended Validation.
Genau.
Nein.
Extended Validation ist broken. Und zwar EV-Validation, das ist das Ding, was beispielsweise eure Bank hat normalerweise. Das sieht man.
Dieser supergrüne Knopf.
Ja, oder genau.
So, wo so grün ist und steht, wer das ist.
Genau, wo drin steht, wo nicht nur so ein grünes Schloss auftaucht, sondern halt auch noch drin steht, wer das ist. Und das Einzige, was sich da unterscheidet von den normalen Zertifikaten, ist halt so der Prozess und irgendwie, glaube ich, irgend so ein kleines Feld, was man da dann halt eintragen muss.
Und steht in deinem Zertifikat drin.
Genau, das steht in dem Zertifikat drin und es kostet irgendwie dreimal so viel. Das Hauptproblem mit dem Ding ist halt, es gibt... Eigentlich sollten die ja dann prüfen, dass man eine Firma hat, die tatsächlich so heißt. Das Problem ist ein bisschen, Firmen können halt, es kann halt mehr als eine Firma geben, die gleich heißt.
Was?
Es ist halt.
Das ist doch unmöglich.
Genau, und was er da gemacht hat, ist, er hat sich irgendwie
hat sich eine Firma gekauft, die Google heißt.
Nee, er hat sich eine Firma gekauft, die Stripe heißt und hat sich ein EV-Zertifikat für Stripe. Er hat sich einfach ein EV für Stripe, also er hat irgendwo
Stripe.lan.sh oder so.
Genau, und er hat sich halt das als Company irgendwo eingetragen. Halt irgendwo anders als das andere Stripe, der Payment-Prozessor ist, und hat da eine Company gegründet, was halt irgendwie auch super easy ist. Da brauchst du halt irgendwie, musst halt irgendwo in ein Register eintragen, das kostet ein bisschen Geld, und that's it. Und dann kannst du dir halt so ein EV-Zertifikat ausstellen lassen, und das haben sie dann halt einfach ihm auch irgendwann wieder revoked, aber ja, das ist halt grundsätzlich recht problematisch, weil es gibt halt nicht wirklich irgendwie. Ja, was machst du, wenn du genau, hier hat es geschrieben. Also es gibt Stripe, den Payment-Prozessor, der halt aus Delaware ist. Und ja, er heißt dann einfach nach Kentucky und hat sich das Stripe Inc. eintragen lassen. Tja. Und das Gleiche kann dir halt auch passieren mit verschiedenen Ländern. Und irgendwie, ja, dann ist das irgendwie so ein bisschen pointless.
Das ist, stimmt, ja.
Weil die zusätzliche Information ist halt so ein bisschen, ja.
Das ist total super, ja.
Es macht es halt schon schwieriger, aber jetzt auch nicht so viel schwieriger, da irgendwie sich irgendwo aus Google auszugeben.
Aber das wird das nicht vom Chrome dann gedroppt, also diese super Bonusinformation, ja, oder?
Nein.
Ich habe gedacht, die wollten das mal umstellen. EV, Chrome.
Wollten sie das?
Ja, extended. Also, es sollte quasi alles nur noch SSL sein und das auch egal was.
Ne. Aber aktuell ist es, glaube ich, noch drin. Und das Problem ist halt, du musst dann auf das Ding drücken und dir das Zertifikat genau anschauen und dann steht da zwar schon drin, woher die Firma
aber
ist.
Aber niemand macht das, ja.
Aber niemand macht das und niemand weiß, woher die Firma dann halt wirklich ist. Also du müsstest dann gerade zufällig auch noch wissen, wo Stripe jetzt incorporated ist und also ich wüsste das halt auch nicht. Ich müsste das irgendwie
kann,
auch
kann schon gut. sein, dass sie in Delaware sitzen, oder?
Ja, genau, es kann schon sein. Wer weiß das?
Weißt du, sehe ich was für Amerikaner halt, ich sitze halt irgendwo.
Genau. Und dann passend dazu habe ich noch die Illustrated TLS Connection, was ein ganz cooler Guide ist, wie so eine TLS Connection überhaupt aufgebaut wird, wo man sich wirklich das sehr genau anschauen kann mit irgendwie was schickt der Client und was kommt dann vom Server zurück, und wie das funktioniert. Mhm. So ein bisschen mit Klicken und so. Genau. Und mein zweiter Lesefu ist Test und Commit oder Revert. Das ist vom Kent Beck. Genau, Mr., ich glaube, was hat er? Java gemacht oder so? Irgendwie Agile, irgendwas. Fu macht er, glaube ich, auch. Und Extreme Programming und so. Naja, auf jeden Fall hat er da so einen Blogpost geschrieben. Und die Idee ist, du schreibst Code. Und dann baust du dir so ein kleines Script, oder halt irgendwie so ein Workflow oder wie auch immer, und sagst, das führt jetzt die Tests aus, und wenn die Tests grün sind, dann wird's committed, und wenn die Tests nicht erfolgreich durchlaufen, dann wird der ganze Change, an dem du gerade gearbeitet hast, einfach komplett reverted.
Oh ja, das habe ich auch gelesen, das fand ich eine ganz schön dumme Idee, aber ich meine, kann sich das ja mal alles überlegen.
Also, er sagt auch nicht irgendwie, dass das irgendwie die beste Möglichkeit ist oder so, aber er sagt, dass es
eine Möglichkeit.
Nee, er sagt, es ist einfach ein interessantes Ding, was man halt mal probieren kann. Mhm. Also er argumentiert auch nicht irgendwie, dass man das so machen muss und dass das die beste Möglichkeit ist. Er sagt aber, es hat halt so ein paar coole Vorteile, weil du halt irgendwie die Increments, die du machst, halt natürlich automatisch kleiner machst, wenn jedes Mal die Gefahr besteht. Also es verhindert halt, dass du irgendwie 3 Tage lang irgendwie 1000 Files anfasst und das dann in einmal committest, sondern die Increments werden halt irgendwie klein, so klein, dass du dir sicher sein kannst, dass du keine Fehler gemacht hast.
Nee, komm, Menschen machen keine Fehler. Das ist quasi, ist absolut unmöglich. Auch in nur einer Kommando, in einer Zeile macht, also wenn man nur eine Zeile schreibt, macht man keine Fehler. Das ist eine relativ einfache Sache eigentlich.
Genau, und er sagt auch, man soll ein kleines Projekt mal nehmen und das einfach mal.
Man sollte seine tolle Idee, die er sich überlegt hat und selber nicht gemacht hat, einfach mal ausprobieren.
Ich glaube, er hat das gemacht. Weil,
ich glaube, er hat bloß eine tolle Idee zusammengeschrieben.
Tja, das weiß man natürlich nicht so genau.
Warte, bla bla bla.
Ich würde es schon mal davon ausgehen, dass er das auch ausprobiert hat.
Nee.
Warum?
Also in dem Artikel steht nicht drin, dass er es ausprobiert hat.
Naja, aber er schreibt ja irgendwie so...
Das ist eine tolle Idee.
But,
ob man nicht irgendwie frustriert ist und dann sagt er, the surprising answer are yes, yes, you can actually write code this way, yes, you make mistakes, but actually it's kind of nice to have incorrect code instantly deleted. Ich würde das mal schon so interpretieren, dass er das probiert hat.
Hm.
Naja, kann man auf jeden Fall probieren oder auch nicht.
Also es sieht nicht aus, als würde er über seine eigenen Erfahrungen damit reden, sondern einfach nur das quasi über die Ideen, die man dann dagegen sagen könnte, dass es voll die gute Idee ist. Naja, ist ja auch egal. Vielleicht hat er es ja gemacht, weil ich sage, voll der coole Typ. Wahrscheinlich ist er voll der coole Typ. Aber ich finde die Idee trotzdem blöd. Ist ja auch okay. Jeder darf ja sein Zeug gut oder schlecht finden.
Genau. Also es muss ja auch niemand so machen.
Nee, genau.
Genau. Kommen wir zu anderen Dingen, die blöd sind. Oder so.
Blöd sind?
Ja, genau. Mimimi der Woche.
Erzähl mir mehr.
VFS Shadow Copy 2. Ich hab's irgendwie nicht zum Laufen bekommen.
Was ist ein VFS Shadow Copy 2?
Das ist so ein Modul für Samba.
Mhm.
Und damit sollte man dann...
Es liegt nur an deinem ZFS, garantiert.
Yep.
ZFS. Hättest du ZFS genommen, hätte es garantiert funktioniert.
Genau. Hättest garantiert andere Probleme gehabt.
garantiert.
Auch Probleme gehabt.
Ja, nee, aber erzähl kurz mal genau, was es machen soll.
Genau, die Idee ist eigentlich, dass man ja so ein Filesystem hat, das ja Snapshots kann. Und diese Snapshots kann man dann ja zum Beispiel read-only mounten. Und dann kann man Samba eigentlich sagen, hey, hier sind übrigens die Snapshots. Und Windows hat dann so ein
Shadow Copy
Feature. Genau, so ein Shadow Copy Feature, wo man halt im Windows Explorer auf den File klicken kann und sagen kann, ich habe
letzte da irgendwie, Version.
Genau, ich habe irgendwie dieses Word-File irgendwie kaputt gemacht. Gib mir mal die Version von letzter Woche oder so.
Mhm.
Und
das ist standardmäßig auch aktiviert.
Doch.
Also Shadow Copies sind auf jeden Fall standardmäßig aktivieren. In Windows jetzt meinst du?
Ja,
aha.
Okay.
Ja. Ja, aber genau, aber der Samba-Server muss es ja unterstützen, wenn der es nicht macht. Das stimmt natürlich. Bringt dir das Ganze halt
auch. Genau, nichts. Und das Modul heißt halt VFS Shadow Copy 2.
Ja, also das funktioniert garantiert nicht, weil du ZFS hast, Mann. Das hätte ich auch echt sagen können.
Ich weiß
es nicht. Mit ZFS und Batterien eigentlich gehen, ZFS. Dass du die Snapshots nehmen kannst. Ich habe halt keinen Bedarf, es auszuprobieren, sonst hätte ich das auch schon mal gemacht. Aber
das ist natürlich eine gute Ausrede zu sagen, ja, bei mir geht's. Ja. Ich habe einfach
Ich
brauche es halt nicht und darum geht's bei mir.
Ja, genau.
Ich habe es noch nie getestet, dass es funktioniert. Ich
habe halt keine Windows-PCs, die damit umgehen können. Deswegen,
vielleicht solltest du welche anschaffen, dann weißt du, ob es funktioniert.
Nee.
Dann weiß ich auch nicht.
Der Bedarf ist nicht da hier in diesem Haushalt. Aber es ist eigentlich eine coole Funktion. Aber gut, wenn du sagst, es geht nicht.
Ja, also keine Ahnung. Ja. Also wenn irgendjemand da draußen das mit ZFS benutzt und mir mal so ein bisschen Example-Config schicken kann. Es gibt irgendwie Leute, die das machen und es scheint wohl irgendwie zu gehen, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Es funktioniert bei mir einfach nicht. Und wenn du dann halt irgendwie in die Logs schaust, dann steht da einfach so, ja, es macht irgendwas und es fällt nicht so offensichtlich, aber es funktioniert irgendwie auch nicht.
Was
schon ein bisschen schade ist.
Aber warum wolltest du dieses Feature haben? Hast du so viele Windows-Computer, die du
damit
bedienen möchtest?
Nein, aber ich habe halt einen und das ist halt ein lustiges Feature.
Mehr als ich habe.
Ich will das halt einfach haben. Und es gibt...
Okay, das ist ein guter Punkt. Du benutzt 100% mehr Windows als ich, ja, super.
Genau, und es gibt,
glaube ich, unendlich mehr, oder?
Unendlich mehr, ja, eigentlich schon, ja. Genau, und es gibt, glaube ich, auch irgendwie die Möglichkeit, das dann in gewisse Linux-Clients dann irgendwie reinzukrepeln.
Ja, aber weißt du, wenn ich mir mein eigenes Snapshot schon mounten kann, dann kann ich mir das so...
Kannst den Administrator anrufen.
Genau. Ja, rufe ich mich selber auf der anderen Leitung an und
frage mal. Ingo hier, ja, auch Ingo.
Könnten Sie mir das Backup mal hinstellen?
Ja, laut SLA machen wir das in 5 Tagen. Genau.
Ah, kleiner Witz, wir und so fort. Kostet halt nur 30.000 Euro.
Kostet 30.000 Euro, ist leider nicht Teil der SLAs gewesen. Wenn sie dir dann nach 2 Tagen sagen, so, haha, ich erwarte jetzt ein Danke, weil ich habe dir das jetzt schon gemacht, weil in der SLA steht, dass wir das nur innerhalb von 5 Tagen machen müssen. Und ich habe ja das jetzt in 2 gemacht statt 5.
Ja.
So. Super SLAs.
Genau. Ja. Ja, wo ist der Kuchen?
Genau. Genau, wo ist der Kuchen? Das ist korrekt.
Jo. Gut, kommen wir zu den Picks.
Picks? Wer ist der Picks
da? Cyberchef.
Ich bin, mein Pick ist der Cyberchef. Ich habe erst gedacht, das ist so eine alte Verschlüsselungssoftware. Nee, die hieß aber anders, oder? Dieser Chef, Krypto-Chef oder so. Das ist jedenfalls nicht das. Der Cyberchef ist eine Webseite, wo du relativ easy quasi Codierungsverfahren reinkrippeln kannst. Das ist quasi irgendein Input. Und sagst dann to_base64, schiebst dann deinen Recipes mit rein, genau, oder from_base64 und dann sagst du bake und dann kommt da quasi der Output direkt raus. Und die kann man dann quasi auch beliebig verschachteln. Das heißt, du machst, keine Ahnung, hier Datenformate, hast du die Möglichkeit, irgendwas zu machen, Hexdump zu encoden und den dann durch Base64 zu schieben. Und das halt relativ easy in so einem Flow-Diagramm quasi und sieht relativ cool aus und funktioniert. Hat, genau, kann man da relativ leicht so Pipelines von verschiedenen verschiedenen kryptografischen und mathematischen Funktionen machen und so. Jo, das war meins.
Okay, dann BSD-Jobs.
BSD-Jobs?
Genau.
Ja.
Erzähl mir mehr.
Über BSD?
Nee, so im Allgemeinen. Jobs von BSD.
Genau.
Oder ist das dein Job? Wie viel kriegst du dafür?
Das ist mein Job. Ja. Ich bekomme
0 Euro.
0 Euro dafür, genau. Nee.
Genau, weil er in Schweizer Franken bezahlt wird.
Genau. Ich habe gelernt, dass in Dänemark die auch noch nicht den Euro haben. Das ist echt traurig.
Ja, aber nur weil sie sich damals da
gegen diesen Euro entschieden haben. Dafür kannst du alles mit Kreditkarte bezahlen, das ist ziemlich nice.
während Schweden das ja illegal macht, den Euro nicht einzuführen.
Das ist nicht okay. Die sagen bestimmt, ja, machen wir
nächste Woche. Dänemark das damals offiziell in die Vertragsverhandlungen reinschreiben lassen.
Und jetzt haben sie die dänische Krone, was halt echt blöd ist.
Dänemark darf das so immer behalten, während Schweden das eigentlich illegal macht, dass sie den Euro nicht haben.
Interessant, haben wir wieder was gelernt.
Da wieder was gelernt, ja.
Schön.
Erzähl mal deins.
BSD Jobs, das ist so eine Seite, ist ganz nett, so eine Liste mit Jobs. Was ich aber cool daran finde, es gibt so /people und da gibt's halt so kurze Profile über Leute, die BSD einsetzen. Mhm. Wollte ich mal gepickt haben. Finde ich gut. Außerdem, ja, wenn ihr einen Job mit BSD sucht, hat's da eine Liste mit Firmen, die gerade suchen. Und ich glaube, der eine...
Zum Beispiel auch WhatsApp.
Ja, und der eine hier ist sogar in der Schweiz.
Ein Job ist in der Schweiz. Ach so, stimmt, die anderen sind irgendwo.
Da habe ich
gar nicht dran geschaut.
Als System-Administrator bei...
Stimmt, das sind weltweite Jobs.
Wie auch immer die heißen. Ja, genau, es fällt halt.
Okay.
In Estland, in den USA... Wo auch immer.
Es ist bei Arcatrust mit einem Stern.
Genau.
Okay. Ja. Ich habe ein Video, und zwar wie SIM-Karten funktionieren, was der kleine Chip da drauf macht, wie das alles so.
Have you ever looked?
Smart Cards.
Ja, also wer sich da mal mit dem Thema beschäftigen will, guckt
Befehl. Oh fuck, jetzt habe ich drauf gedrückt.
Ja. Dann Bad SSL.
Bad SSL, genau, das ist ganz cool.
Bad Jobs, Bad SSL. Nein, das.
Entschuldigung. Habe ich mich da verhört? Was?
BSD-Jobs, BSD-SSL haben wir natürlich gemeint.
BSD-SSL.
BSD-SSL.
Genau.
Bad Jobs, BSD-SSL, ja.
Nein.
Nicht?
Ah. Bad SSL ist ganz cool. Da gibt's, die haben ganz viele,
Basieren die auf LibSSL?
Nee.
LibSSA? Scheiße.
Nee. Die sind
verkackt.
Die sind eine Testseite. Ja. Da kannst du deine Clients testen. Beispielsweise finde mal irgendwie eine Webseite, die ein Expired-Zertifikat hat oder eins, das einen falschen Host hat, eins, das irgendwie revoked wurde und so.
Alte kleine Schlüssel oder so.
Genau, kleine Schlüssel und das gibt's da alles als Seite. Das heißt, wenn man mal irgendwie kurz probieren will, wie das denn aussieht, wenn man beispielsweise auf ein Zertifikat klickt, das kaputt ist, ob das der Client richtig handelt, haben sie da Links für alle möglichen Dinge, und dann gibt's das Dashboard, was einmal den ganzen Client mal so ein bisschen durchcheckt und dann so eine schöne Auflistung macht und sagt, was der Client alles macht oder eben nicht macht und ob das okay ist oder ob das vielleicht ein Problem ist. Genau, ist ganz cool.
Okay. Cool, das ist eine sehr gute Seite. Kann ich immer irgendwelchen Leuten mit in der Explorer geben und sagen, hier ist scheiße.
So, noch so ein Dashboard?
Ah, aber das ist eine andere Art von Dashboard. Das ist nämlich das Hayabusa-Dashboard. Das Hayabusa ist immer noch der Satellit, der diesen einen Asteroiden angeflogen hat und dort diese zwei Boxen abgeladen hat. Und dieses Hayabusa-Dashboard ist das, wie es schon der Name schon sagt, das Dashboard davon ist relativ cool gemacht, kann man quasi alle Live-Informationen sich anschauen, kann man ein bisschen rumdrücken, kann man sehen, wo gerade der Satellit unterwegs ist und was jetzt gerade die nächsten Dinge sind, die er machen wird.
Und es sieht ziemlich geil aus, das heißt, man kann es einfach irgendwie so auf die großen Monitore, die irgendwo so rumstehen, irgendwie Browser aufmachen, Fullscreen, und dann kann man so Control Center Feeling zu Hause bauen. Voll gut.
Genau. Und wenn du es gefährlich haben willst, kannst du oben auch auf Japanisch stellen. Und dann sieht es frontal extra gefährlich aus. Ja, cool. Genau. Gut. Das ist quasi der Satellit.
Ja. Schön. Dann sind wir fertig. Durch.
Was ist da unten? Das ist was anderes.
Ja. Nicht von uns. Nicht von mir. Alles keine Ahnung. Dann sind wir durch mit der Binärgewitter Talk 213.
Schön. Schön war's. Und kurz war's.
Nur anderthalb Stunden oder so. Ein bisschen zackig hier. Ich muss ins Bett. Genau. Dann wünsche ich euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Mit FreeBSD?
BSD Jobs.
Oder mit Flat Kill Pack. Solange es noch gibt, sucht euch was aus. Eigentlich war die Antwort am Gerät, aber wir üben
das nochmal. Das wusste ich nicht.
Habt Spaß bei den Pads vielleicht?
Bei Änderungen bei den Pads,
Bei den Änderungen bei den Pads. Zum 1.11.2018.
Genau. Haben wir definitiv da Spaß, weil wir müssen uns um drum kümmern.
Welches Pads nehmen wir dann? Sagen wir dann nächstes Mal.
Genau. Oder übernächstes Mal.
Ah, man kann es auch nicht einfach ändern.
Andern.
Man kann sich ändern, weil es ein Bild ist. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich. Aber der Alt-Text ist richtig.
Okay.
Das heißt, wenn man es sich quasi in Blindenschrift angucken würde, würde es richtig da stehen. Also es steht auch nicht dabei, dass da sich was ändert, sondern nur, dass es eine Änderung gibt. Das heißt,
bei dem Patz.
Sehr schön.
Ciao, ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschö.
Tschüss.